Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Total gut. Wir alle hören uns. Das war nochmal ein Husten. Und das ist der Hurra, hurra Podcast, der Design-Podcast der Burg. Mein Name ist Christian Zöllner und ich freue mich total. Und wird, also ich freue mich immer, das ist eigentlich eine blöde Floskel, heute hier mit Dieter Hofmann zu sitzen. Dieter ist mein Kollege im Industriedesign, das ist ja der Design-Podcast der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule in Halle mit den zwei Fachbereichen Kunst und Design. Und Design ist der größere von beiden und da gibt es unterschiedliche Leute, die hier lehren. Und Dieter ist einer. Dieter, hallo.
Hallo, Christian.
Ich rasche hier mal mit meinem Papier, das ist, um das sozusagen jetzt mal so ein bisschen plastisch zu machen. Und in letzter Zeit mache ich das immer so, dass ich einmal kurz durch die Biografie gehe und habe mir zwei Sachen tatsächlich hier ausgedruckt. Nämlich, es gibt ja das, was in der auf der Burg-Webseite draufsteht, das ist lustig, da habe ich aber gesehen, dass es auch tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag von dir gibt. Hast du den selber geschrieben?
Nee, den hat damals unsere Öffentlichkeitsarbeit geschrieben, als ich im Rektorat war, für mich.
Sehr gut.
Nee, ich würde es auch nicht selber machen, glaube ich, für mich. Nee,
ich finde das immer so ein bisschen komisch, ja, eitel, wenn man das... Ja. Also hätte, alles andere hätte mich gewundert. Aber da steht drin, dass du 1960 in Fürth geboren wurdest. Fürth liegt in Franken.
Genau, in Mittelfranken.
Man hört es tatsächlich noch raus. Und du bist ein Systemdesigner, Produktdesigner und Hochschulprofessor und warst von 2014 bis 2022 Rektor der Burg. Und du bist gelernter technischer Zeichner und hast sogar Maschinenbau studiert.
Stimmt.
Hä? Ich dachte, du bist Designer.
Ja, habe ich auch gedacht, ganz von Anfang an. Aber mein Lebenslauf ist ja nicht so der ganz typische für einen Akademiker. Also ich kann ja vielleicht mal von vorne beginnen, wenn
bitte.
Ja, also ich komme aus der klassischen Arbeiterfamilie. Und ich bin der erste Akademiker in unserer Familie und für uns war das überhaupt nicht vorstellbar, dass wir überhaupt studieren und Design und Kunst schon gar nicht. Und deswegen, ich habe nur mittlere Reife gemacht, weil Abitur, also ich wäre eigentlich in der Lage gewesen, Abitur zu machen. Und meine Eltern haben gemeint, nein, das können wir uns nicht leisten, dass jemand studiert und Abitur macht. Und dann habe ich eben mittlere Reife gemacht. Und im Anschluss habe ich gedacht, was mache ich dann? Und meine Mutter war damals auch bei Grundig und deswegen hatte ich ein gutes Einfallstor und habe da die Lehre gemacht als technischer Zeichner. Bei der Firma, damals noch Weltfirma Grundig, die ja heute nur noch ein Label ist, das weiterverkauft wird.
War das in Fürth? Wo kommt Grundig her?
Genau, Grundig hat sein Headquarter in Fürth gehabt und da habe ich dann eine Lehre als technischer Zeichner gemacht. Und habe dann aber schon gemerkt, dass das war für mich eine total spannende Zeit, aber dass ich eigentlich ich wollte immer Erfinder werden oder irgendwie die Welt verändern. Das war eigentlich immer mein Lebenstraum und habe auch schon immer Musik gemacht, habe gezeichnet und mir die Welt angeguckt, habe eigene Möbel gebastelt und solche Dinge gemacht. Und ich habe immer gedacht, als Ingenieur könnte man vielleicht auch später die Welt verändern und könnte neue Sachen, ist so ein kleiner Daniel Düsentrieb.
Der sagt ja auch über den Ingenieur, ist nichts zu spüren. Und
genau.
Wenn man Erfinder werden will, ist das genau die richtige
Go-to. Und deswegen habe ich dann Ingenieurwissenschaften studiert, habe dann aber gemerkt, dass in die Ingenieurwissenschaften, bis man da an dem Punkt ist, dass man in einem Unternehmen entscheiden kann, was später gemacht wird, dass es Jahrzehnte dauert und bis dahin muss man irgendwie Autotüren optimieren oder Kugellager entwerfen und solche Dinge machen und habe gedacht, nein, das kann es nicht sein und eigentlich war ich schon immer künstlerisch oder gestalterisch veranlagt und dann hat sich eben für mich dann irgendwann die Tür geöffnet, ich habe dann in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert und da gab es diesen Studiengang, der hieß Investitionsgüterdesign und der war eben speziell auch für Menschen, die schon ein Ingenieurstudium abgeschlossen hatten und deswegen auch die Studienzeit verkürzen konnten.
Aber ganz kurz, du hast das Abitur nachgeholt.
Ich war dann am Nürnberg-Kolleg, das ist so eine Möglichkeit für Leute mit Berufsausbildung, die dann nochmal in einem dreijährigen Vollzeit, nicht Studium, Vollzeit Schulkurs, dann das Abitur nachmachen können auf dem zweiten Bildungsweg. Und danach habe ich dann auch eine Zeit lang auch als Konstrukteur gearbeitet und habe dann angefangen, Ingenieurwissenschaften zu studieren und das dann noch abgeschlossen in Nürnberg.
Wie hast du, wenn das in Vollzeit Schulausbildung war, wie hast du die finanziert?
Ja, dadurch, dass ich ja aus einer nicht so reichen Familie, aus einer chancenarmen Familie, nicht aus einer Bildungsfamilie, aber aus einer chancenfreien Familie komme, hatte ich immer BAföG bekommen.
Ach so, na, das ist super.
Das war toll. Und deswegen, da muss man auch der SPD damals danken, die ja das ermöglicht hat, auch für uns Bildungschancen zu öffnen. Das war schon eine tolle Zeit und da muss man auch aufpassen, dass das uns nicht wieder verloren geht.
Und dann bist du nach Stuttgart. Mhm. Wann war das?
Nach Stuttgart habe ich angefangen, 1993 war das. Da war ich schon 33 Jahre alt. Da habe ich dann angefangen, Design zu studieren an der Kunstakademie, genau. Ja, das war toll. Also ich fand auch, dass die ganzen, ich habe ja auch Zivildienst noch zwischendrin gemacht. Also ich habe noch 2 Jahre Zivildienst gemacht, musste auch noch verweigern damals. Also und man hätte sich 3 Verhandlungen über sich ergehen lassen müssen. Ich habe es dann in der ersten zum Glück geschafft. Und fand auch, dass diese ganzen Umwege, die vielleicht auf den ersten Blick wie Umwege aussehen, dass die eigentlich für mich total wichtig waren. Also das technische Zeichnen ist ja auch eine Fähigkeit, die das Darstellen und Vermitteln von Technik irgendwie sehr schulen. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht. Im ersten Studienjahr habe ich alle Metallbearbeitungsmaschinen, also ich war in der Lehrwerkstatt zusammen mit den mit den Werkzeugmachern und mit den Mechanikern und habe eigentlich die ganzen Grundlagen dafür gelernt, wie man mit Metallbearbeitungsmaschinen umgeht und dann eben 2 Jahre, 1,5 Jahre Zeichenschule und dann noch ein halbes Jahr dann noch in der Praxis bei Grundlicht dann halt mitgearbeitet und Sachen entworfen und gezeichnet und konstruiert.
Wenn du jetzt so zurückblickst in
auch
diese
Bildungsbiografie,
und es geht ja um Designstudium bei uns und Designausbildung. Was hast du denn von deiner Zeit oder deiner Studienzeit als, sagen wir mal, bewegendstes oder tragfähigstes mitgenommen, wo du immer noch sagst, Gott sei Dank habe ich das in Stuttgart gelernt, weil mir das bis heute gut geholfen hat, durchs Leben zu kommen? Durchs Designerleben.
Ich weiß gar nicht, ob man da so was Einzelnes so Prägendes herausgreifen kann, aber was ich in meinem Ingenieurstudium gelernt habe, ist das, was ich auf keinen Fall will. Und als ich das erste Mal dann in Stuttgart Design studiert habe, habe ich gemerkt, wie spannend Studium eigentlich sein kann. Also das ist ja das Projektstudium, was wir hier genauso praktizieren. Und das ist eigentlich das Einzige, wie du nachhaltig, glaube ich, Dinge gut lernen kannst und auch sehr schnell lernen kannst und auch überhaupt Design oder Kunst auch zum Beispiel überhaupt oder auch Musik zum Beispiel überhaupt so erlernen kannst, dass du dann auch das professionell ausüben kannst. In den Ingenieurwissenschaften ist das völlig anders. Ja, ich habe das erste Mal mit meinem Professor gesprochen, als ich meine Diplomarbeit angemeldet habe, hatte ich ein persönliches Gespräch mit ihm. Vorher war das völlig anonym. Du bist in eine Vorlesung gegangen, wenn du nicht morgens, ich habe mit 300 Ingenieurstudierenden angefangen und aufgehört habe ich mit 60. Also der Rest wurde rausgeprüft. Weil eben Studienanfänger ist eine Währung für Hochschulen. Und je mehr Studienanfänger du aufnimmst, desto mehr Geld bekommst du vom Land. Das war die Strategie. Und du bist dann morgens um 7:45 bist du dann in die Vorlesung reingegangen und hast versucht, einen Stehplatz zu kriegen. Und wenn du,
Flugzeug überbucht gewesen.
Das war so voll, dass du manchmal gar nicht mehr in den Vorlesungssaal reingegangen bist für die wichtigsten Vorlesungen. Und bist dann, wenn du nicht eine Viertelstunde vorher da warst, bist du wieder nach Hause gegangen, weil du gar nicht keinen Platz mehr gekriegt hast. Also so lief unser Studium ab. Später wurde es dann natürlich besser, gab es dann noch mehr Praxis. Aber es ist natürlich viel anonymer und viel stärker getrennt in Fachgebiete. Ja, Strömungsmechanik, Thermodynamik, Festigkeitslehre, dann die ganzen anderen Spezialfächer. Und bis diese Verbindung entsteht zwischen den einzelnen Gewerken, bist du schon fast am Ende bei deiner Diplomarbeit angelangt. Und da wundert mich das auch nicht, dass das, was ja bei uns in Deutschland für so großartig gehalten wird, das Ingenieurswesen, dass es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so gut funktioniert, weil eben genau das, was man als Ingenieur auch braucht, dieses Erfindersein, diese Dinge zusammenbringen, dass man das im Studium gar nicht gelernt hat. Und das habe ich dann in Stuttgart erfahren, dass man das in einem Projektstudium viel, viel besser kann. Und das ist eigentlich ein Paradies, ist an einer Kunsthochschule oder an einer Designschule zur Hochschule zu studieren, weil einfach die Möglichkeiten, die man hat, auch die Möglichkeit des Austauschs mit den Lehrenden, auch untereinander mit den Studierenden, das einfach schon organisch organisiert ist in diesem Betrieb Kunsthochschule. Das fand ich total faszinierend. Und für mich hat dann eigentlich so erstmal so, für mich ist dann alles explodiert ab dem Zeitpunkt. Ja. Also ich habe immer gezweifelt an dem, mache ich das Richtige? Mhm. Bin ich zufrieden mit dem? Ich war auch sehr unzufrieden mit dieser Art der Ausbildung als Ingenieur. Und erst als ich in Stuttgart angefangen habe, Design zu studieren, habe ich erst gemerkt, das ist genau das, für was ich eigentlich geschaffen bin. Und dann sind aber auch die ganzen Bausteine, die ich bis dahin so zusammengesammelt habe in meinem Leben, und die haben dann erst eine Einheit und irgendwie ein Bauwerk ergeben, und sie haben dann alle ineinander gegriffen, und dann ging es eigentlich richtig los mit meinem Leben, so, wo ich mir vorstellen kann, dass ich da mein ganzes Leben danach am Ende verbringen werde.
Und wo ging es denn dann weiter nach
Stuttgart? Ja, ich war in Stuttgart und hatte dann eine tolle Diplomarbeit, wo ich dann auch den Preis der Hochschule bekommen habe für die beste Diplomarbeit.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe eigentlich ein Interface gemacht für die Musikwiedergabe. Damals war es so, dass eben diese MIDI-Geräte aufgekommen sind, und man hat eben angefangen, elektronische Musik zu steuern, indem man analoge Instrumente genommen hat. Und das hat mich total, das fand ich total komisch, ja, dass man Klavier oder Gitarre gespielt hat, und dann sind elektronische Klänge rausgekommen. Und ich wollte einfach ein Interface entwerfen, das eben die Möglichkeiten von einem elektronischen Instrument bietet, dass sie eben bei analogen Instrumenten muss sich der Körper immer ans Instrument anpassen, wegen der physikalischen Gegebenheiten. Mhm. Und bei dem elektronischen Instrument, das war im Prinzip sowas wie ein iPhone heute ist, das war ein Screen, auf dem man die Tasten ganz frei anordnen konnte, und die gescannt wurden, eigenen Fingerspuren wurden gescannt, und wurden dann die Tastaturgriffe angebracht auf diesem Screen. Und das war auch ein Screen, der touch-sensitiv war, also man konnte über den Druck dann auch steuern, wie laut der Ton ist oder andere Parameter des Tons steuern. Und man konnte eben dadurch das Instrument dem Körper anpassen und nicht umgekehrt. Und damit lassen sich eben viele Musikererkrankungen, die eben Profimusiker, vor allem klassische Musiker, mit der Zeit erleiden, lassen sich damit vermeiden. Und wichtig war es dann auch für mich, einen Code zu entwickeln, dass man eben beim elektronischen Klang ist es ja so, dass dieser Zusammenhang zwischen Klang und Material und Form von dem Objekt völlig verschwindet. Das heißt, du hast überhaupt keine Kodierung mehr. Also wenn du auf dem Becken haust, dann weißt du ungefähr, wie das klingt, wenn du das siehst. Bei elektronischen Klängen geht dieser Zusammenhang völlig verloren. Und ich habe dann versucht, verschiedene Kodierungen zu entwickeln, wie man eben wieder auf dieser Tastatur was anordnen kann, was eben dem Klang auch entspricht. Und habe dann zum Teil eben diese Farb-Klang-Analogien benutzt, dass eben Klänge schwer sind oder dunkel sind oder hell sind. Oder ich habe auch Zeichen, Piktogramme benutzt, um den Zusammenhang zwischen den Klängen auf dem Instrument und dem, was dann am Ende auch rauskommt, herzustellen, den man auch total individualisieren kann, die jeder Musiker für sich selber dann auch bestimmen kann, welche Codierung da verwendet wird.
Und konntest du das da live prototypen? Oder war das so eine Studie?
Das war eine Studie, und ich konnte einen Prototyp bauen. Ich habe zusammen mit dem ZKM damals gearbeitet. Mhm. Die haben mich dabei auch unterstützt und habe dann versucht, im Anschluss das umzusetzen. Und bin dann zu verschiedenen deutschen Musikfirmen gegangen und habe aber gemerkt, dass die gar nicht in der Lage sind, das zu machen. Habe dann nochmal in Japan geguckt bei verschiedenen Unternehmen, aber da war dann die Kommunikation zu schwer, und irgendwann fängt es dann an, ins Berufsleben zu gehen, und dann bleibt es einfach auch liegen. Mhm. Aber wenn ich mir das heute überlege, war das eigentlich die Erfindung des iPhones. Ne? Also genau das, was
wir
heute...
Das halten wir hier fest, dass Dieter Hoffmann sagt, dass er das iPhone erfunden hat.
Nein, das ist nicht. Aber im Prinzip ist es genau das
Aber gleiche. 10 Jahre eher, wann muss das gewesen? 97?
Oder? Das war, genau, 97, genau, habe ich dann Diplom gemacht.
Und dann... Nach Asien?
Nein, noch nicht. Ich hatte dann eine künstlerische Mitarbeit in meinem Studiengang bei meinem Professor, bei dem ich auch studiert habe.
Wer war das?
George Teodorescu hieß der. Das war ein Rumäne. Mhm. Ich hatte ja drei Lehrer, die mich sehr beeinflusst haben während des Studiums. Das war Richard Zappa, das war Klaus Lehmann, also Richard Zappa, der berühmte italienische Nonchalante.
Ist er Italiener eigentlich?
Nee, der ist Deutscher, genau, ganz klar. Ne? Der ist ein Deutscher, aber hat natürlich in Italien mit den Leuten von Memphis zusammengearbeitet. Und dann halt Klaus Lehmann, der klassische Ulmer eigentlich, ja, und dann George Teodorescu, ein Rumäne, der geflüchtet ist aus dem Regime, und ein Architekt, der total verrückt war, also der uns aber total das konzeptionelle Denken beigebracht hat, das Denken über den Tellerrand hinaus und so. Also jeder hat irgendwie seinen eigenen Einfluss gehabt. Richard Zappa, bei dem warst du gesessen, zu einer Konsultation, ja, und wenn der Minister angerufen hat, dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mit meinen Studierenden sprechen. Mhm. Und wenn der was gesagt hat, ja, der hat das Ding angeschaut, der hat was gesagt und dann bist du weiter gewesen. Der hat einfach total schnell Dinge erkannt und dir weiterhelfen können. Und Klaus Lehmann war so ein strukturierter Ulmer Schule, ja, total. Und das war für mich ein total schönes Spektrum an Lehrerfahrungen, die ich da machen konnte.
Aber das finde ich aber interessant, weil so viele Leute können ihm das ja gar nicht erzählen, wie das war. Und das, also wie war Richard Zappa in der Lehre? Also du hast gesagt, er hat sich die Sache angeguckt und konnte sofort was sagen. Oder du warst als Studierender weiter. Was ist das denn für eine, was hat er denn gemacht? So bezauberndes.
Der war da gesessen, hat ihr zugehört, hat sich dann die Dinge angeschaut und dann hat er drei Worte gesagt zur Form, zur Farbe oder hat Fragen gestellt und dann und diese Fragen haben dich so, die haben die Dinge so auf den Punkt gebracht, dass du danach wieder weitergegangen, rausgegangen bist aus der Konsultation und hast weiterarbeiten können. Du warst total klar irgendwie berührt, erleuchtet oder irgendwie inspiriert. Ne? Das war so, das war Richard. Mhm. Ja, und eine total schöne, freundliche Art, einfach auch, ne, gar nicht. Also ich habe nie von ihm irgendwie so eine Kritik gehört oder irgendwas, was irgendwie unangenehm war, sondern das war immer eine sehr freundliche Art und Weise, miteinander umzugehen. Und der hat uns geduzt, wir durften ihn duzen. Ja? Also das war für uns ja eine totale Ehre, jemanden wie Richard Zappa duzen zu dürfen. Ja? Das hat mich schon sehr beeindruckt, ja. Also so eine Persönlichkeit auch so nahe zu erleben. Also der war ja damals auch schon ein extrem bekannter Entwerfer. Und Klaus Lehmann genauso. Also das waren so Persönlichkeiten, die extrem, also aufgrund auch ihrer Person so beeindruckend waren, ja. Und das hat mir schon Theodor Resko genauso, ja. Also auch in seiner Verrücktheit war der total, total klasse für uns. Und die drei in ihrer Unterschiedlichkeit haben mich total inspiriert auch und haben ja irgendwie, das waren auch für mich dann diejenigen, wo ich mich dann auch in der Lehre dran orientieren konnte. Das waren für mich auch so in gewisser Weise die Mentoren. Also ich hatte, du wolltest mich ja bestimmt fragen, wie ich so zum, wie ich zu meiner Fähigkeit zu lernen gekommen bin. Mhm. Und es waren natürlich diese drei Vorbilder, die ich hatte. Dann waren es natürlich auch die künstlerischen Mitarbeiter in dieser Zeit. Zum Beispiel Justus Theinert war einer meiner künstlerischen Mitarbeiter. Mhm. Peter Reimspieß war einer, der damals in Stuttgart war. Oder Volker Zölcht. Und die waren alle Lehrenden an anderen Hochschulen. Die haben dich auf einer ganz anderen Ebene mitgenommen. Also eher so auf der Ebene zwischen Prof und zwischen Studierenden.
Das ist ja super. Das ist ja die perfekte Beschreibung eigentlich für den Job.
Ja. Und auch die ganzen anderen Studierenden, mit denen ich zusammen studiert habe. Das waren ja auch alles Ingenieure in meinem Studiengang. Und was die dann alle...
Die hatten alle Ingenieursvorausbildung.
Ja, genau. Das war dieser Studiengang, der hieß Investitionsgüterdesign. Das war ein total klasse Modell, weil im Prinzip hast du eine ganz normale Designausbildung mitgemacht, aber du konntest auf die Fächer, die du eigentlich schon als Ingenieur mitbringst, auf die konntest du verzichten und konntest deswegen ein bisschen Zeit sparen.
Ah ja.
Und das war schon perfekt. Und Investitionsgüter war halt so ein bisschen der Schwerpunkt. Also wir haben uns halt auf Objekte konzentriert, die technisch irgendwie komplexer waren und die herausfordernder, wo du auch so ein bisschen Ingenieurwissen nutzen konntest für die Entwürfe. Aber es war ein ganz normales Designstudium und war halt ein bisschen komprimierter. Aber das
war eine tolle. Für die Zuhörenden, Investitionsgüter, man unterscheidet, hilf mir bitte, wenn ich Mist rede, zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern. Konsumgüter sind Sachen, die du quasi bei Amazon und im Mediamarkt kaufen kannst oder in der Drogerie oder sowas, wo die Verbrauchsgüter sind, aber sei es drum. Also ich gucke jetzt nämlich mal um, mein schönes Mikrofon hier, das Zoom-Aufnahmegerät oder die Leuchte von Ikea sind Konsumgüter. Die Kantbank in der Werkstatt oder die CNC-Fräse, die da steht, das ist ein Investitionsgut, weil das wird als Investitionsmittel von einem Betrieb gekauft, abgeschrieben.
Die bösen karl-marxischen Produktionsmittel, an denen nur die Minderheit.
Ja, Produktionsmittel benutze ich den Begriff, genau. Man sagt, man kann auch Produktionsmitteldesign sein, aber wenn nein, das heißt Investitionsgeschäft. Und wie lange warst du dann Mitarbeiter in Stuttgart?
Ich habe 1997 angefangen und war da bis 1999 war ich dann in Stuttgart. Ich hätte ja auch 6 Jahre da verbringen können, aber ich hatte ja auch nur eine halbe Stelle. Ich war der Erste, der nur eine halbe Stelle hatte. Vorher gab es noch eine ganze Stelle für künstlerische Mitarbeiter. Was ich aber gemerkt habe, dass es eigentlich eine totale Sackgasse ist. Ne? Also wenn du eine volle Stelle als künstlerischer Mitarbeiter hast. Und ich war da sehr dankbar. Ich konnte dann auch zum Teil, also ich konnte dann mit der anderen halben Stelle konnte ich dann eben meine Praxis, Berufspraxis weiterentwickeln. Mhm. Ich war dann auch Angestellter im Designbüro von meinem Prof, das hieß Design damals, mhm. Design. Und konnte aber auch für andere Firmen freiberuflich arbeiten. Also ich habe dann auch für ein Büro in New York gearbeitet, das heißt Eco Design. Die haben so Möbel gemacht, auch für Herman Miller zum Beispiel, mhm. habe ich mit entworfen. Und ich hatte die Chance, über diese künstlerische Mitarbeit eine Gastprofessur in Korea zu machen. Also mein Prof hatte eine Gastprofessur in Korea, konnte aber nicht die ganze Zeit da bleiben. Hatte er mich gefragt, ob wir uns die teilen mhm. wollen. Und dann hatte ich eben die Chance, eine Gastprofessur in Korea zu machen, was eine total großartige Erfahrung war. Ne? Und das war für mich auch so ein bisschen wo ich das Lernen, wo ich so langsam ins Lehren rein wachsen konnte, ne? Also über diese Schiene.
Aber nochmal ganz kurz, weil ja. du das gerade so angerissen hast, dass du der erste Halbtag, also oder eben nur zu 50% angestellte mhm. künstlerische Mitarbeiter warst ja. und dass es eigentlich eine Sackgasse ist. Meinst du, das liegt daran, dass diese vollständige Bindung an die Hochschule eigentlich keine Qualifizierung bietet, um danach irgendwo in der, also 6 Jahre Vollzeit an der Hochschule, macht dich eigentlich unanstellbar? Oder wie würdest du das?
Ja, du verlierst einfach. Also es kommt davon, was du später machen willst. Mhm. Wenn du die akademische Karriere machen willst, dann ist es vielleicht sinnvoll. Weil früher war das ja so, du musstest 5 Jahre Berufspraxis mitbringen, mhm. um überhaupt künstlerischer Mitarbeiter zu werden. Mhm. Das war die Grundvoraussetzung. Und das heißt, die künstlerische Mitarbeiterstelle war eigentlich die klassische Vorbereitung auf eine Professorenstelle. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich schon eine Praxiserfahrung gemacht, mhm. bist dann künstlerischer Mitarbeiter geworden und bist dann in die Lehre gegangen und dann hast dich eigentlich klassischerweise auf eine Professur beworben mit dieser ganzen Stelle. Mhm. Aber dadurch, dass eben die Hochschulen nicht mehr so gut ausgestattet waren und dadurch eben auch diese Kürzungen stattgefunden haben, wurden diese Stellen eben geteilt. Und dann hast du eben auch gar nicht mehr die Chance gestandene Designer, die schon Geld verdient haben, die schon Praxiserfahrung haben, an die Hochschule zu binden. Ja, und deswegen war diese halbe Stelle immer viel stärker dann für Leute, die eben noch nicht so qualifiziert im Beruf sind und die das eben parallel machen mhm. mussten. Und dann eben das als Chance begreifen. Aber für mich war das großartig. Also ich fand das total schön. Das Problem ist, du hast natürlich 2 Jobs parallel. Also keiner fragt dich, ja, ob du in der halben Zeit deinen Job machst, sondern du hast eigentlich 2 ganze Jobs an der Backe. Aber das hat mir total Spaß gemacht, diese beiden Aspekte so miteinander zu verbinden mhm. zu können. Ich hatte dann auch noch in der Zeit auch noch ein Forschungsprojekt mit, da ging es um multimodales Gestalten. Also das waren so die ersten Ansätze, die digitalen Werkzeuge in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen, mhm. weil damals das Scannen möglich wurde, also aus dem analogen Raum in den digitalen Raum zu gehen, dann im Computer die Dinge zu bearbeiten, dann wieder raus durchs Ausgeben mit CNC-Fräsen oder mit anderen, noch nicht mit 3D-Drucken, aber mit anderen Methoden wieder ins Analoge zu gehen und zwischen diesen Moden hin und her zu springen. Und da hatte ich auch noch ein Forschungsprojekt. Also das fand ich total klasse, diese Vielfalt an Aufgaben und an Herausforderungen. Das habe ich total genossen. Und das habe ich dann bis 1999 gemacht. Und dann kam eben das Angebot von Ross Lovegrove. Ich habe dann bei Ross Lovegrove in London gearbeitet, hatte eine Anstellung und parallel kam ein Freund zu mir, der vorher in Japan war und da Praktikum gemacht hat in Japan. Und der hatte da Kontakte zu Menschen aus der Universitätslandschaft. Mhm. Und er hat mir dann eine Stellenausschreibung geschickt und hat gemeint, du, schau dir das mal an, das könnte doch für dich ganz spannend sein. Da ging es auch um diese zusätzliche Bildung, die man als Ingenieur einfach mitbringt, um technische Sachen, aber schon um eine Stelle als Produktgestalter. Und da habe ich gedacht, naja, okay, komm, bewerb dich mal. Aber in Japan ist es sowieso fast unmöglich, eine Stelle zu kriegen, wenn du nicht persönliche Beziehungen schon vorher hast und die dich kennen. Mhm. Habe mich beworben, habe meine Bewerbung hingeschickt und habe halt bei Ross Lovegrove im Studio weitergearbeitet. War total schön. Also ich habe das geliebt in London. Mhm. Der hat ja total schöne Projekte gehabt. Also auch wir haben dann Japan Airlines First Class gemacht oder auch für Yamagiwa einen japanischen Leuchtenhersteller Leuchten entwickelt.
Na, da warst du ja gefühlt, hast in London gesessen und hast eh schon für die Japaner gearbeitet.
Ja, schon, aber das in London war für mich eine total schöne Erfahrung auch. Ne? Und dann sitze ich so am Schreibtisch und dann plötzlich macht es bling und dann kommt eine Mail. Also das war dann im April 99. War der Start für diese Stelle und so Ende Februar kam dann die Mail und dann haben die mir geschrieben, ja, wir haben sie ausgewählt. Sie können anfangen zum 1. April in Japan eine Professorenstelle an der Hochschule von Tsukuba.
Aha. Wo ist Tsukuba?
Tsukuba ist 50 Kilometer von Tokio entfernt. Es ist eine Universitätsstadt, die in den 70ern auf dem Maisfeld, auf dem Reisfeld gegründet wurde.
Ich dachte am Reisbrett.
Am Reisbrett, auch am Reisbrett.
Sorry, das hat niemand gehört.
Am Reisbrett auch, genau. Also, weil das war ja, die Idee war ja damals, man wusste, dass in Tokio irgendwann das große Erdbeben kommt. Und in Tokio ist ja die ganze Industrie und die ganze Forschungslandschaft und die ganze Universitätslandschaft bis dahin Verein gewesen, ja, und es gibt natürlich noch Kyoto, aber man wollte nicht, dass wenn in Kyoto, in Tokio das große Erdbeben ist, dass dann alles erstmal lahm liegt und hat dann in Tsukuba damals nach dem Vorbild des MIT eine Hochschule gegründet, die dann im Prinzip auch ein ganz internationales Konzept haben sollte. Deswegen gab es auch für mich die Möglichkeit, als ausländischer Professor da zu unterrichten, der auch des Japanischen überhaupt nicht mächtig war, sondern ich hatte die Möglichkeit, in Englisch am Anfang zu unterrichten. Hab's dann immer mehr dann auch ins Japanische, je mehr länger ich dann da war, konnte ich dann auch immer mehr Japanisch. Und habe dann versucht, das in Englisch zu machen. Und das war, wäre in einer anderen japanischen Hochschule ganz schwierig gewesen, ja, weil da ist so dieses Fremde ist manchmal auch ganz schwierig zu integrieren in dieses japanische Denken.
Interessant. Dann warst du, ich dachte immer, du hättest in Japan als Industriedesigner gearbeitet, aber du warst da eigentlich.
Genau, ich war 2 Jahre in Tsukuba an der Universität, habe aber damals schon angefangen, eigene Projekte zu machen und nach 2 Jahren habe ich dann aufgehört. Also die Stelle war auf 2 Jahre, erst auf 1 Jahr begrenzt, da habe ich nur eine Verlängerung auf 2 Jahre gekriegt. Also das war klar, dass die begrenzt sein wird. Erst eigentlich auf 1 Jahr und dann haben sie mich aber nochmal verlängert und dann habe ich aber schon mich vorbereitet, dass ich dann in Tokio mein eigenes Büro gründe und hatte dann mein eigenes Büro gegründet, bis ich hier angefangen habe in Halle und dann aus dem Fernen Osten wieder in den Nahen Osten zurückgekehrt.
Aber mal ganz kurz, also du warst... Also erstens, du warst dann an, du bist sozusagen eigentlich so Hals über Kopf, musstest du, da hast du dann Tschüss Ross, genau. Hallo Nippon
gemacht. Ich habe einige schlaflose Nächte verbracht und ich habe gedacht, nein, das kannst du, also in so kurzer Zeit und du, ich bin ja gar kein so ein asiophiler Mensch gewesen damals, ne? Ich war zwar vorher schon in Shanghai und in Taiwan auf einer Designkonferenz und in Taiwan und so. Aber ich fand es immer spannend, aber ich habe mir nie vorstellen können, in Japan oder in Asien zu leben, so weit weg von meiner eigenen Kultur, wo du auch völlig fremd bist. War dann aber nach der Gastprofessur in Korea, dann 2 Wochen in Japan, bin dann noch ein bisschen rumgereist und ich fand dieses Land irgendwie geheimnisvoll, ganz anders als die anderen asiatischen Länder. Und habe gedacht, boah, irgendwann möchte ich da vielleicht nochmal irgendwie zurück, vielleicht sogar beruflich irgendwas machen, aber es hat sich da nie ergeben. Und dann plötzlich kam eben diese Ausschreibung und dann habe ich auch gedacht, ich war damals 39, aber wenn du es jetzt nicht machst, diese Chance zu ergreifen, auch wenn das total strange ist und du kein Japanisch kannst und da dich voll ins Abenteuer stürzt, dann machst du das nie mehr, ja. Und hab dann einfach Hals über Kopf entschieden, alles stehen und liegen zu lassen mit 3 Kisten und 2 Koffern, wenn ich nach Japan losgereist und habe diese Stelle angetreten.
Und wie war das dann zu lernen? War das
zu lernen?
Ist das eine andere Lern- und Lehrkultur?
Das ist eine große Universität. Ne? Da gibt es Medizin, Sport, Erziehungswissenschaften, alle möglichen Fächer. Aber es gibt auch eine große Fakultät für Kunst und Design. Und in der waren auch viele Professoren, die auch schon im Ausland waren und da schon auch Kunst und Design gelehrt haben. Und deswegen war das mir nicht so ganz fremd und was mich ja immer total fasziniert, du gehst ins Ausland und viele Hochschulen, die Design lernen, die orientieren sich am Bauhaus. Also das ist wirklich ein Verkaufsschlager an ausländischen Design- oder Kunsthochschulen, unser Bauhausmodell, ja. Und ich war
total. Also mit dem Vorkurs.
Genau, Vorkurs. Also diese Bauhausidee ist da immer noch total lebendig und wird total gewertschätzt. Und deswegen ging es mir einigermaßen leicht von der Hand. Was aber der große Unterschied ist, das ist ja eine Volluniversität und da ist natürlich die Forschungslandschaft ganz anders. Also die haben viel stärker auch noch diesen Forschungsaspekt. Die hatten auch damals schon den PhD und den Master und Bachelor-System. Und das war so für mich ein bisschen Umstellung. Aber irgendwie von der Lehre her war eher die sprachliche Herausforderung war eher stärker, wobei ich am Anfang, ich bin rein in die erste oder zweite Veranstaltung und ich habe gedacht, wie will ich denn überhaupt mit denen kommunizieren? Ja, habe aber gemerkt, dass die eigentlich von der Grundlage genauso viel Englisch hatten wie wir in der Schule, im Gymnasium oder später. Ja, und die haben nur nicht gelernt zu kommunizieren und die haben auch eine totale Angst zu sprechen, weil sie keine Fehler machen wollen. Vor allem nicht vor ihrem Professor. Ich musste dann immer selber Fehler machen und selber falsch reden, damit die das Gefühl haben, na, er kann es ja auch nicht besser und musste immer motivieren, komm, ist egal, wenn ihr Fehler macht. Niemand tut euch was. Ja. Versucht einfach zu sprechen. Und dann innerhalb von so 3-4 Wochen hat sich das dann entwickelt. Und dann haben die, also und dann habe ich auch gemerkt, wie toll die eigentlich Grammatik und Wortschatz konnten. Viel, viel besser als ich zum Teil. Aber die haben denen einfach die Möglichkeit gefehlt, zu kommunizieren und es zu sprechen, die Sprache. Das ist eine ganz andere Form der Sprachausbildung. Und dann ging es eigentlich. Und ich habe dann auch viele Freunde auch innerhalb der Hochschule. Ich habe dann auch ein Jahr lang versucht, möglichst mich fernzuhalten von allen Ausländern. Mhm. Also ich wollte eigentlich meine eigene Japan-Experience machen und habe mich versucht, von Ausländern fernzuhalten und nur mit Japanern zu tun zu haben, was sehr gut war, weil eben die schon international waren, meine Kollegen da in der Hochschule, die ja schon im Ausland waren und gut Englisch konnten. Und mir wurde dann auch vieles erspart, was ich so von den Expatriates kenne, die so länger in Japan sind, nach 3 oder 4 oder 5 Jahren fangen die alle an zu sagen, Japan ist total scheiße, das Land ist so schlimm und furchtbar. Aha. Ja, und schimpfen nur noch und dann, und das ist mir eigentlich erspart geblieben, dadurch, dass ich eben einen anderen Einstieg in dieses Land hatte. Das ist ja dann oft so, dass die gar nicht die Sprache lernen wollen, ja. Selbst ihre Kinder, die mitnehmen, verhindern die, dass sie in der deutschen Schule, wo sie dann sind, Japanisch lernen, weil die dann sagen, ja, dann haben sie weniger Mathematik oder weniger.
Ach so.
Und denken, das ist für die ein Vorteil, wenn sie in dem Land sind und dann die Sprache nicht lernen können. Also manchmal ganz schön absurd. Mhm. Und das blieb mir dann erspart. Und deswegen kann ich immer noch sagen, dass mich Japan immer noch eins meiner Lieblingsländer ist. Ja,
ja, aber ich finde es trotzdem, wenn so das klingt, also ne, diese ganzen Hustles, die kann ich total verstehen. Aber dann in Tokio ein Designstudio gründen. Das klingt für mich Wahnsinn. Wie soll das denn gehen? Ja. Wie findest du denn da einen Büroplatz? Wie machst du denn diesen... Du musst ja da irgendwelchen Behördenkram und so ein Zeug machen. Das klingt alles total...
Das ist schon ziemlich herausfordernd. Ja.
Sympathisch formuliert.
Ich hatte das Glück, dass ich natürlich in der Zeit, in der ich in Japan war, schon auch... so diesen Spagat gemacht habe für europäische Unternehmen, die auf dem japanischen Markt wollten. Also ich hatte deutsche oder europäische Auftraggeber. Ich habe für die Form ja damals geschrieben, auch damals war die Form ganz neu online und hatte diese Online-Version und da gab es eine Kolumne über japanisches Design, die habe ich immer monatlich, habe ich dann eine Kolumne geschrieben. Ich habe für, das war immer so meine Geldgeber, wo ich mal Brot verdient habe, wo ich ständig Geld bekomme. Ich habe zum Beispiel für ein Trendbüro Trend Research gemacht aus Tokio, weil die suchen auch immer Trend Researcher. Das habe ich dann auch meinem Mitarbeiter manchmal gegeben. Und das war so ein bisschen, ich hatte so einige Sachen, die mir das tägliche Brot gesichert haben. Und dann bin ich aber auch in die japanischen Unternehmen ran und habe auch zum Beispiel für Mercedes gearbeitet. Die haben in Tokio ein Büro, wo sie im Prinzip so die neuesten Wagenstudien machen oder Automobilstudien und Mobilitätsstudien, also nicht nur Autos, sondern überhaupt über Mobilität nachdenken. Für die habe ich dann auch gearbeitet, habe für Muji gearbeitet, sagt euch wahrscheinlich hier auch was, Muji Urushi, habe dann auch Fukuzawa kennengelernt, als er Design Chef.
Denkt er, der CD-Player.
Ja, ja, genau, ich habe dann auch in Japan, er ist wirklich schön. Und ein ganz toller Mensch auch, also ganz bescheiden auch, also sehr, sehr umgänglich. Und habe mich dann langsam so, habe für einen Roboterhersteller gearbeitet, der den Pino, den wird hier niemand kennen. Und so habe ich mich dann langsam in die japanische Kultur oder in japanisches Business reingearbeitet. Und japanisches Business ist natürlich ganz anders. Ja,
das ist anders.
Da geht es einfach um Zuverlässigkeit. Ja. Also du hast keinen Vertrag mit dem japanischen Unternehmen. Du sprichst dich mündig ab. Das machst du meistens auch in so einem Prozess, wo du dich privat auch nochmal beim Essen triffst und dann miteinander dich kennenlernst. Also die persönliche Beziehung ist total wichtig. Also dass die dich mögen, dass du eine Beziehung zu denen aufpasst, dass die das Gefühl haben, du bist ein guter Mensch, sagen wir mal so in Anführungszeichen. Und wenn es irgendwie gewährleistet ist, dann sprichst du über das, was du für die zu tun hast. Und dann gibt es einen Abgabetermin und zu dem Abgabetermin musst du fertig sein. Musst du abgeben. Es geht nicht, dass du einen Tag später abgibst. Du musst abgeben an dem Termin. Das ist alles, was vereinbart ist, ist fix. Und du machst zwischendrin natürlich Gespräche über die Inhalte. Aber es gibt so Fix-Dinge und die musst du einfach einhalten. Und wenn du die einhältst, dann eine Woche später hast du dann dein Geld auf dem Konto. Ja? Ohne Vertrag, ohne alles. Das ist einfach so wirklich so eine total niederschwellige Sache, ohne dass du da die großen Business-Dinge aufmachen musst.
Ist das immer noch so?
Ja, und das passiert ja immer noch so, dass du dein Honorar kriegst in einem Briefkuvert überreicht, ja, in Bargeld. Also es ist nicht unüblich. Also in Korea war das durch die Bank so. Du hast immer alles so feierlich in so einem Kuvert überreicht bekommen und so ein Bündel Scheine bekommen. Ja. Das fällt mir jetzt ein bisschen auf die Füße, weil ich jetzt irgendwie für meine Ruhestandsgeld immer nachweisen muss, wann ich wie gearbeitet habe und dass ich da Vollzeit als Gestalter gearbeitet habe. Und das lässt sich dann natürlich bei solchen Dingen manchmal auch schwer dann belegen, ja. Also weil das ist da völlig normal, also so zu arbeiten.
Okay. Und dann, wie lange war, und dann aber, ich nehme mal an, dann hast du richtig Japanisch gelernt. Du hast dann gelernt, mehr oder weniger fließend Japanisch zu sprechen, auch genau diese Vertrauenssimulation zu erzeugen.
Das schaffst du gar nicht mehr als Erwachsener und wenn du nicht in Japan geboren bist. Weil da ist in Bezug auf diese Kommunikation ist Japanisch so kompliziert, dass du da reingeboren sein musst. Das selbst, ich spreche besser als viele Japanologen Japanisch, aber das perfekte Japanisch, um jetzt zum Beispiel die ganzen Höflichkeitsformen auseinanderhalten zu können, das ist extrem schwierig. Aber das wird dir verziehen als Ausländer. Ja, das ist jetzt nicht so, dass die dir da deswegen, sondern die wissen ja selber von sich, dass ihre Kultur so seltsam und so außergewöhnlich ist, dass das ja auch niemand erlernen kann, der da nicht geboren ist. Deswegen hat man einen großen Vorteil auch als Ausländer. Also man muss nicht alles erfüllen. Je mehr man kann, desto schlimmer wird's. Also desto mehr wird auch von einem erwartet. Also je besser man von Japanisch spricht, desto schlimmer ist es, wenn man Fehler macht. Aber am Anfang ist man eigentlich auch, das passiert ja uns häufig, dass wir dann auch mit den Schuhen in die Wohnung gehen oder mit den Toilettenschuhen dann wieder zurück in die Wohnung gehen. Das ist ja für dich, da siehst die schmerzhaften Gesichter dann plötzlich aufleuchten und du merkst, wie weh das denen tut. Aber das verzeihen die dir alles als Ausländer. Da sind die da auch sehr, sehr freundlich und sehr tolerant. Ja,
die gegenüber. Haben die dir das verziehen, dass du dann wieder zurückgekommen bist?
Bitte?
Haben die dir das verziehen, dass du dann wieder zurückgegangen bist?
Ich bin ja immer noch oft da gewesen. Also ich habe immer noch Kontakte zu meiner Universität in Tsukuba und mittlerweile habe ich auch einen anderen privaten Kontakt nach Japan, der aber nicht daraus entstanden ist, sondern das war halt Zufall, dass ich schon Japanisch konnte und dann hat sich das einfach, meine Frau ist Japanerin, hat sich das hier in Deutschland eigentlich erst so ergeben. Für mich war die wichtige Frage eigentlich, nach 5 Jahren merkst du einfach, dass deine eigene kulturelle Batterie langsam leer wird. Also du verlierst einfach den Zugang zu deiner eigenen Kultur. Ich habe gemerkt, wenn ich ins Flugzeug steige nach Deutschland, sind mir die Deutschen unangenehm geworden. Die Lautheit auch oder wie die reden. Ne? Also ich habe auch gemerkt, wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, ne? In Japan brauchst du gar nicht dieses Schutzschild, dich immer vor diesen Belangen, privaten Belangen anderer Menschen zu schützen, weil du damit gar nicht belangt wirst in Japan. Du gehst nicht einkaufen und jemand drückt dir deine schlechte Laune rein, sondern die sind einfach immer freundlich zu dir, immer höflich und auch nicht künstlich, sondern das ist halt einfach, man belästigt nicht andere Menschen mit seinen eigenen Problemen im öffentlichen Raum. Privat ist es anders, aber im öffentlichen Raum. Und da brauchst du auch nicht mehr diese Schutzschilder, die du körperlich auch spürst, ne? Wenn du die mal abgelegt hast, ja, die brauchst du dann nicht mehr. Und als ich dann immer zurück bin nach Deutschland, habe ich so gemerkt, wie sich die wieder aufbauen. Richtig körperlich konnte ich das fühlen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich zum Beispiel auch nicht mehr laut genug spreche für Deutschland oder auch nicht mehr durchsetzungsfähig genug bin. Ja, ich musste diese ganzen Fähigkeiten, die wir hier in Europa braucht, sich durchzusetzen, laut zu sein manchmal auch oder auch aggressiv zu sein, das gewöhnst du dir da völlig ab. Und hat sich dann nach 5 Jahren so die Frage gestellt, wie geht's denn jetzt weiter für mich? Will ich denn hier meinen Lebensabend verbringen? Weil wenn du nach 5 Jahren dann nicht zurückkehrst, musst du, glaube ich, dich entscheiden, bleibe ich für immer da? Will ich da meinen Lebensabend verbringen? Und für mich war dann die Entscheidung, ich möchte hier nicht in Rente gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Japan dann irgendwie ein alter Mann bin und dann in einer japanischen Kultur alt werde und habe mich dann doch wieder...
Ja, du könntest in so einem Onsen sitzen.
Ja, genau. Aber du bist halt in Japan auch immer der Fremde, ne? Du wirst nie ein Japaner werden. Selbst wenn du perfekt Japanisch sprichst, wenn du alles perfekt machst, du bist immer erkennbar keiner von den Japanern. Und das ist auch manchmal schmerzhaft. Also das ist schon, das wusste ich, und da wusste ich, das will ich mir gar nicht antun, ne? Und ich hatte damals keine Kinder, aber ich habe mir überlegt, wenn du Kinder hast, möchtest du, dass ein Kind in dieser total fremden Kultur aufwächst, da in die Schule geht, sodass du das Kind am Ende gar nicht mehr verstehst, weil du das nicht verstehst, wie die da konditioniert werden in diesem Erziehungssystem. Das war auch so eine Frage. Und dann habe ich gedacht, ich orientiere mich jetzt doch wieder lieber zurück nach, obwohl ich Japan ja geliebt habe und immer noch liebe, orientiere ich mich auch wieder zurück. Und dann kam eben der vorhin erwähnte Peter Reimspieß. Ich habe in Japan jemanden kennengelernt, der hat eben in einem japanischen Unternehmen gearbeitet. Das war ein Absolvent der Burg. Der hat dann ein Praktikum gemacht. Dann hat er gesagt, doch, komm doch mal bei uns vorbei zu einer Jahresausstellung an die Burg. Ich war zufällig sowieso zu der Zeit in Deutschland, weil ich ein paar Vorträge hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal an die Burg und habe dann, weil die Modenschau hat mich interessiert, da war die noch drüben im Werkstattbau, bin dann hierher gereist, habe den Georg Tottenbier.
Wann sind wir hier? Also was ist das für eine Zeit?
Das war 2003. 2003, genau. 2002 war ich dann hier. Georg Tottenbier hieß der. Der ist jetzt mittlerweile in Taiwan gelandet und da Designer in einem großen Designbüro. Und dann habe ich hier Peter Reimspieß getroffen und Peter Reimspieß hat mir erzählt, Mensch, Was machst du denn? Das ist ja total spannend. Habe mich dann mit ihm, habe dann auch bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und hat dann hat er gesagt, Mensch, wir schreiben gerade eine Professur aus für Industriedesign, ihr wird sie nicht bewerben. Und dann habe ich da, ja, also ich habe mir ja lange überlegt, was ich mache, ob ich aus Japan weggehe oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich wieder irgendwo hin will, dann will ich in die neuen Bundesländer, weil wie man hört, ich bin ja ein Wessi. Mhm. Ne? Also ich bin ja, und an mir, ich hatte keine Verwandten in der DDR und an mir ging diese Wiedervereinigung auch ein bisschen vorüber deswegen. Ne? Und ich wollte aber die nochmal am eigenen Leib erfahren, weil das für mich die wichtigste geschichtliche Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ne? Also das war für mich irgendwie unvorstellbar, dass jemals dieser eiserne Vorhang aufgeht in meiner Lebzeit. Hätte ich nie gedacht, nachdem er aufeinander schießt und Raketen aufeinander richtet und plötzlich von einem Tag auf den anderen geht diese Mauer auf. Also das war für mich irgendwie total unvorstellbar, ne? Aber war total schön und habe mich total gefreut. Aber ging dann ein bisschen an mir vorüber und wollte aber diese Erfahrung nochmal machen. Habe gedacht, okay, wenn ich eine Stelle hier kriege und die Burg hat ja sowieso für uns auch immer, das war die Kunsthochschule jenseits des Eisernen Vorhangs, die für uns den besten Ruf hatte auch. Ne? Die Burg war immer schon bekannt, auch für uns im Westen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na, das wär eine tolle Herausforderung, habe mich dann beworben und hat dann geklappt. Ja, ich stehe im Supermarkt in Tokio an der Kasse irgendwie, habe mir gerade meine Sushi eingepackt und dann ruft mich jemand, da ruft mich Axel Müller-Schell an und sagt, du, hier spricht der Dekan von der Burg Giebichenstein, du könntest bei uns anfangen, du bist berufen zum Professor für Industriedesign. Und das hat man dann die Entscheidung auch ein bisschen.
Und das hieß dann auch wieder, das war wahrscheinlich im Februar und dann hieß es, im April kannst du anfangen und dann musstest du alles wieder, ging das genau wieder von vorne los, nur in die andere Richtung.
Es war ungefähr so, ich muss mich ja dann eine Zeit lang auch selber vertreten. Ich bin dann immer zweiwöchentlich zwischen Tokio und Halle hin und her geflogen.
Nein.
Ja. War das? Am Anfang habe dann immer hier Lehre, 2 Wochen kompakt gemacht und dann 2 Wochen wieder in Tokio weitergearbeitet und dann wieder. So, das habe ich dann so gemacht, bis ich dann richtig berufen wurde, bis die Verhandlungen halt abgeschlossen sind. Das kennst du ja auch, du musst ja die Verhandlungen dann führen. Bis die dann abgeschlossen waren, habe ich dann so erstmal mich vertreten als Gastprofessor und dann halt, bis der Ruf dann erging. Oder der Ruf erging, aber bis dann die Verbeamtung erfolgt ist.
Und dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Lehrtätigkeit sprechen. Was?
Ja.
Dann du bist Professor, du hast eine Professur für Systemdesign,
ja,
im Industriedesign.
Ja.
Was ist dir denn in der Lehre wichtig gewesen? Was hattest du das Gefühl, kannst du gut vermitteln? Und vor allen Dingen, welche Kniffe hast du angewendet, um das zu tun? Weil, ich sage es immer wieder, jetzt haben wir natürlich, ich finde das aber auch wichtig, aus unterschiedlichen Gründen, dass es jetzt dieses lange biografische Intro gab, weil ich finde, sowas hilft immer auch zu verstehen, von wo kommt denn jemand, um seine Lehrtätigkeit zu begründen oder seine Lehrmethodik zu begründen. Und deswegen eben, wie hast du denn eigentlich was vermittelt? Oder frage ich jetzt mal so, kann das anders fragen, aber ich frage es jetzt so.
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil wir werden ja nicht hineingeboren in diesen Beruf, ne? Und wir haben ja auch meistens gar keine pädagogische Ausbildung als Lehrer in einer Kunsthochschule.
Seltsamerweise dennoch eine pädagogische Eignung.
Aber pädagogische Eignung, genau. Aber mir hat eben das geholfen. Wie gesagt, ich bin so langsam reingewachsen, künstlerische Mitarbeiter, Gastprofessur, dann in Japan und dann zurück nach Deutschland. Das hat mir schon geholfen. Und was mir immer wichtig war, also Systemdesign ist ja für mich der kleinere Teil meiner Professur, der große Teil ist eigentlich Produktgestaltung, also klassische Produktgestaltung. Und da hat mir immer auch geholfen, also auch mein technischer Background, dass ich eben viele Dinge, die eben auch mit technischem Wissen zu tun haben, dass ich die einfach so aus dem FF beherrsche und eben auch gut vermitteln kann. Auf der anderen Seite war es mir natürlich klar, und das war das, was, als ich studiert habe und mit unser Prof war das Erste, was er gesagt hat, wir sind alle Ingenieure, er hat gesagt, ihr vergesst jetzt mal alles, was ihr da gelernt habt, um gutes Design machen zu können. War total super, also das hat mich total befreit auch. Und das wollte ich natürlich auch nicht, dass ich meine Designer hier zu Ingenieuren mache, überhaupt nicht, ne? Sondern nur, wenn halt die Fragen aufgetaucht sind, da habe ich versucht, da konnte ich halt helfen oder konnte auch die Brücken auch bauen. Und deswegen hat sich bei mir in der Lehre vielleicht so 3 Schwerpunkte entwickelt. Das eine ist so freie Projekte, ich mache total freie Projekte, die einfach experimentell sind. Das zweite ist, in der Lehre habe ich immer versucht, auch schon während des Studiums so ein Fenster in die Wirklichkeit zu öffnen, dass eben die Studierenden schon eine Erfahrung bekommen mit der Welt da draußen, also entweder mit Institutionen zusammenzuarbeiten oder auch mit Unternehmen zusammenarbeiten.
Nochmal Beispiele für Institutionen und Unternehmen.
Zum Beispiel Institutionen des Land Sachsen-Anhalt. Wir haben damals die Expo 2000 in China, haben wir die Landespräsenz im Deutschen Pavillon gespielt mit einem Projekt. Auch zusammen mit der Kunst, das war ganz spannend.
Hey, Expo 2000
in Hannover? Expo 2005 in Shanghai, in China.
Okay.
2000 war Hannover natürlich. 2005 und da haben wir eben eine Woche lang den Deutschen Pavillon bespielt. Da gab es so ein Teil, also da konnten sich die Länder dann auch präsentieren. Und wir haben dann die Länderpräsentation für Sachsen-Anhalt gemacht in Institutionen. Oder wir haben auch zum Beispiel für den Zoo Leipzig gearbeitet. Also wir haben ein schönes Projekt gemacht, wo wir im Prinzip für die Tiere gestaltet haben. Und zwar Tiere im Zoo, die hospitalisieren ja da. Ne? Also die werden ja total krank durch das eingesperrt sein und dass sie nicht mehr gefordert werden. Und deswegen wird ihnen das Essen gereicht, damit sie eben unterhalten werden und eben nicht völlig hospitalisieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Leipziger Zoo ein Forschungszoo. Ein sehr, sehr bekannter Forschungszoo, wo eben untersucht wird, was Primaten eigentlich können und was die lernen können. Und wir haben dann für die Objekte entwickelt, wo zum einen bespaßt werden, aber auf der anderen Seite aus der Benutzung dieser Objekte herausfinden können, welche Fähigkeiten die haben und was sich die zum Beispiel merken können oder was die auch miteinander kommunizieren und lernen können voneinander. Das war eines meiner spannendsten Projekte, die ich überhaupt gemacht habe, weil nicht für Menschen zu entwerfen, sondern für Tiere zu entwerfen. Das war so eine totale, und die Studierenden waren total begeistert. Wir konnten dann eben mit den Primatenforschern, das ist ja weltweit einer der wichtigsten Primatenforschungsinstitute, also in Leipzig, mit denen konnten wir dann zusammenarbeiten und konnten dieses Projekt machen. Das war total großartig, total schön. Und mit Unternehmen, da gab es natürlich auch viele große Unternehmen. Mein erstes Projekt, das habe ich noch mitgebracht, ein bisschen aus Japan. Also wir haben für Matsushita gearbeitet. Das ist eines der größten Elektronikkonzerne der Welt, also National Panasonic. Marken stehen für Matsushita ist die Mutter und National Panasonic und noch viele andere Marken gehören zu diesem riesen Unternehmen und für die haben wir das Geheimnis der Schönheit versucht zu lüften, also der menschlichen Schönheit. Und das war auch ein total spannendes Projekt, konnten dafür auch 2 Wochen nach Japan fahren und da in Japan eine Aktion machen auf der Tokyo Designers Week, wo wir uns als Schönheitsforscher ausgegeben haben und den Leuten Schönheitspillen geschenkt haben und Schönheitspflaster auf die Haut gedrückt haben. Weil wir herausfinden wollten, weil unsere These war während dieses Projektes, menschliche Schönheit wird in Zukunft viel stärker von innerer Schönheit geprägt werden als von äußerlicher Schönheit. Wir können uns heute mit den neuen Methoden können wir uns schön machen auf Bildern jederzeit oder wir können Schönheitschirurgie machen und können uns äußerlich schön machen. Aber es nützt die größte äußerliche Schönheit nichts, wenn das Lachen in den Augen fehlt. Das war so unsere These. Und wir wollten wissen, ob das in Japan genauso sind, haben dann Schönheitspillen entwickelt. Das war eigentlich Bundesmartis, schön eingepackt. Und beschriftet, japanisch beschriftet und haben 4 Stück entwickelt, die innere Schönheit ansprechen und 4, die äußere Schönheit ansprechen und haben dann über die Wahl, welche Pillen die ausgewählt haben.
Die rote oder die blaue?
Genau, wollte man herausfinden, was die Mehrheit ist. Und es war wirklich auch so, dass fast 70% die innere Schönheit gewählt haben und nur 30% äußere Schönheitsaspekte gewählt haben. Und von dem Wissen haben wir dann auch Schönheitspflegeobjekte entwickelt für dieses Unternehmen, weil das auch ein Teil des Unternehmens war, Schönheitspflegeprodukte zu entwickeln, haben aber ganz neuartige Dinge entwickelt. Zum Beispiel einer der Studierenden hat so eine Art Lupe gemacht. Mit dieser Lupe geht man durch den Supermarkt und es wird einem angezeigt, wie nachhaltig dieses Produkt ist, das man durch diese Lupe sehen kann. Und dann fragt man sich, was hat das eigentlich mit Schönheit zu tun? Aber ein
Konzept eher gewesen.
Genau. Aber heute gibt es das als App. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Man geht heute mit der App durch den Supermarkt und kriegt so eine Nachhaltigkeitsinformation. Und dann fragt man sich, was hat denn das mit menschlicher Schönheit zu tun eigentlich, so eine Lupe? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich ein gutes Gewissen habe, also wenn ich gute Konsumentscheidungen treffe, ein gutes Gewissen habe, das macht mich glücklich und wenn ich glücklicher bin, sehe ich auch besser aus, ja, und werde ich von dem schlechten Gewissen geprägt. Also das sind so die innere Schönheit, ne? Deswegen haben wir versucht, innere Schönheitsfragen anzusprechen mit den Objekten anstatt von äußerer Schönheit, ne? Also und solche Projekte. Also das waren dann so, aber mir ist es immer wichtig, wenn ich mit Projektpartnern aus der Industrie arbeite, dass es eben freie Projekte sind. Also ich nenne es auch immer bei denen gegenüber Designforschung, was wir machen. Wir machen keine Auftragsarbeiten und die Studierenden sind nicht verpflichtet, irgendwas leisten zu müssen, sondern die können total frei und experimentell arbeiten. Ich versuche auch immer die Themen so frei zu formulieren, dass die eben auch diese Freiheit zulassen. Ja? Aber wichtig ist, dass die schon während des Studiums mit Menschen draußen in der Industrie in Kontakt kommen und merken, dass die eigentlich auch nur mit Wasser kochen, ja, und die auch diesen Respekt verlieren. Oft ist es ja so, du kommst aus dem Studium und hast so einen heiden Respekt vor Unternehmen wie Mercedes oder anderen großen Unternehmen und dann bist du total beeindruckt und eigentlich erwarten doch die von dir, dass du denen auch mal sagst, was Sache ist, ne? Dass du auch so mit Selbstbewusstsein zu denen gehst und denen auch sagst, was sie vielleicht falsch machen oder anders machen oder besser machen können. Ja? Und da brauchst du auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und das habe ich immer versucht, den Studierenden zu zeigen. Das sind eigentlich auch total freundliche Menschen meistens und total nett und auch offen. Und die wollen genau von dir als Designer, dass du kritisch bist und auch so den Arsch in der Hose hast und denen auch mal sagst, weil das innerlich, also aus dem Inneren des Unternehmens oft gar nicht möglich ist, ja, weil jeder in diesen Strukturen drinsteckt, aber diese Beratung von außen eben diese Möglichkeit eröffnet, auch mal Dinge anzusprechen, die vielleicht selber spüren oder wissen, aber noch nicht verstanden haben.
Aber das frage ich mich dann immer bei diesen Kooperationsprojekten, ob sich dieser Wunsch oder dieser Plan auch wirklich einlöst, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass auch über diesen Projektzeitraum, die Studierenden arbeiten dann mit ausgewählten Akteurinnen und Akteuren aus den Unternehmen, die dadurch, dass es aber so freie Projekte sind, gehen die nur unter, werden die vielleicht nur mal so als so eine, fast schon als so eine Kuriosität wieder mit zurückgebracht in das Unternehmen. Und dann ist es ein ganz minimaler Impuls gegen eigentlich so eine riesengroße Trottmaschine. Mhm. Also, kannst du sagen, dass auch solche Firmen wirklich einen belastbaren Benefit hat? Doch, es gibt dieses tolle Beispiel von Festool.
Also es werden immer Sachen auch realisiert, also nicht viele, aber zum Beispiel, wir haben jetzt ein Projekt gemacht für Toy Toy Dixie. Das ist ein Weltmarktführer mit fast 1 Milliarde Umsatz im Jahr. Und die verdienen ja Geld mit unseren Hinterlassenschaften. Ne? Also das ist schon, und das ist ja auch, wenn ich jetzt überlege, für Designer, ich habe ja mich ein bisschen gefragt, wollen wir sowas machen, so ein Thema, das ja so ein bisschen unästhetisch ist, in Anführungszeichen, aber das ist ein total wichtiges Thema. Das ist für diese, ich war so glücklich, mit der Firma zusammenarbeiten zu dürfen, weil das halt so ein total ein Thema ist, das uns jeden Tag jeden beschäftigt auf dieser Welt. Ja, und das, das habe ich dann genannt, stilles Örtchen zur Kultur des Sich-Erleichterns, Design zur Kultur des Sich-Erleichterns. Und wir haben dann diesen großen Ansatz gewählt und 2 Projekte sind jetzt davon in der Realisierung. Ne? Also das ist total schön eigentlich. Und es ist ja auch schön, wenn daraus nur ein Praktikum zum Beispiel entsteht oder eine Verbindung für die Zusammenarbeit. Ne? Also ich erwarte auch gar nicht, dass dann Dinge gleich umgesetzt werden. Aber einen Impact hat es immer gehabt, ja, also auf die Unternehmen. Und mir ist ja auch wichtig, welchen Impact hat es auf meine Studierenden. Und was ja, wir haben zum Beispiel vor knapp 10 Jahren ein Projekt gemacht mit einem Automobilzulieferer und da habe ich ja auch, da sind die alle total auf Krawall gebürstet zur Automobilindustrie gegangen und haben gedacht, oh, jetzt gehen wir endlich zu denen hin, zu den bösen Verbrechern, die unsere Umwelt und so kaputt machen. Und wir sind da hingegangen und dann haben die sich gewundert, dass die schon mehr auf Nachhaltigkeit eingestellt waren, jetzt zu studieren selber, weil die natürlich genau gewusst haben, die Zulieferer, dass der Verbrennungsmotor nicht die Zukunft sein kann für die Mobilität oder das Auto auch nicht die Zukunft der Mobilität ist. Und die haben jetzt schon selber angefangen, sich umzustellen und um neue Geschäftsfelder zu suchen. Was ist denn unser Business in der Zukunft und was ist denn die Mobilität der Zukunft? Und das war für die total überraschend, dass da plötzlich so eine Offenheit da ist, was ja eigentlich erstmal... Interessant, ja. Ja, ja. Und das ist das, was ich dann diesen Impact, ne, dass eigentlich das keine Feinde sind, sondern oft die genauso mit den gleichen Problemen strugglen wie wir halt auch, ne, bloß dass die Maschinerie da draußen halt ganz anderen Gesetzen noch unterliegt, die man auch ein bisschen verstehen muss, ne, also dass eben eine Automobilindustrie nicht so schnell irgendwie, die können ja nicht so schnell sich umstellen, aber die könnten auch viel schneller, wenn sie wollen, ja. Also ich will die gar nicht in Schutz nehmen, ja. Aber die Zulieferer waren schon völlig, für die war das schon völlig klar, wo die Richtung hingeht. Ja.
Und aber nochmal so zu so einer, ich sag jetzt mal, das ist ja, sagen wir mal, eine Makroperspektive auf die Lehre. Und dennoch ist es ja oft ganz viel One-on-One mit den Studierenden.
Das ist das Einzige.
Welche, sagen wir mal, Key Learnings hast du da so mitgenommen? Oder ne, du können ja, gehst ja jetzt auch in den, du hast es vorhin selber gesagt, in den, du verlässt ja die Hochschule. Und dann gibt es aber so die Jüngeren, kann ich ja mich mal ganz frech mit dazu zählen. Mhm. Welche Tipps oder welche Erfahrungen würdest du denn gerne auch an die nachfolgende lehrenden Generation weiterleiten? Es soll gar nicht altväterlich klug klingen, sondern weil du hast ja selber gesagt, ne, wir haben das ja nicht gelernt. Und dieser Podcast ist ja auch dazu da, dass man mal darüber redet, was läuft gut, was läuft schlecht und, und dass wir ja auch alle mit demselben Wasser kochen. Meins ist natürlich viel schöner als deins, aber es ist trotzdem genau dieser Diskurs, in dem man da immer so drin steckt.
Ja. Nee, völlig klar, aber das, ich glaube, das gilt ja das Gleiche, was für die Studierenden gilt. Also ich wäre total unglücklich, wenn die Studierenden jetzt plötzlich Dinge machen würden, wenn sie entwerfen, die ich auch so gemacht hätte. Mhm. Ich will überrascht werden. Und das ist total individuell. Und ich glaube, genauso ist es in der Lehre. Also man kann auch nur das vertreten in der Lehre, was man auch selber ist und was man selber erfahren hat. Und man kann immer wieder dazulernen im Kontext der Lehre. Wir tauschen uns ja ständig aus. Also ich habe genauso viel von den Studierenden mitgenommen, was die von mir mitgenommen haben.
Ja.
Und ich glaube, da muss man einfach sich ehrlich gegenüber bleiben und einfach das machen, was man glaubt, das kann man. Und die anderen Dinge, die muss man sich halt gucken, dass man sie halt abguckt irgendwo von anderen oder guckt, dass man das ein bisschen versteht und nachvollziehen kann und sich weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Aber so eine grundsätzliche, also wie gesagt, also ich wäre unglücklich zum Beispiel, wenn Studierende das machen würden, was ich machen würde. Also wenn jetzt lauter Nachfolger von mir irgendwie, da wäre ich total unglücklich. Ne? Das möchte ich überhaupt nicht haben. Ja? Und was natürlich meine Erkenntnis ist, dass man zum Beispiel Design, also das Talent für Design, das kann man nicht vermitteln. Also das hat man oder man hat es nicht.
Ja,
man
kann, Talentfrage.
Das ist halt auch, wir sind geboren als Menschen, die sich in einer feindlichen Umwelt zurechtfinden müssen. Und die Fähigkeit der Kreativität, die sichert uns das Überleben. Ja? Und bei manchen Menschen ist die halt mehr geschult und anderen weniger aufgrund der Herausforderungen, die sie vielleicht bewältigen müssen. Und wir können eigentlich das nur fördern und weiterentwickeln lassen, ne? Bei unseren Studierenden, dass dieses Schöpferische, dieses sich neue Dinge einfallen zu lassen, anders zu sein, widerständig zu sein, auch das können wir eigentlich nur fördern. Aber wir können jetzt nicht ein Talent ausbilden, das es gar nicht gibt.
Genau, aber mir geht es um das Wie.
Ja, um das Wie. Naja, das weiß ich auch gar nicht so genau, wie das funktioniert. Also sind wir Vorbilder? Für mich waren meine Professoren Vorbilder, aber ich fand es immer auch schwierig, ne, diesen Vorbildcharakter erfüllen zu müssen. Also ich versuche ja auch immer Widersprüche zuzulassen, ne? Also Design ist keine Mathematik, ne? Also es gibt keine richtige und keine falsche Lösung, sondern nur eine angemessene Lösung für die Fragen. Und deswegen versuche ich die auch immer in Widersprüche zu verwickeln, damit die das auch merken, ne? Dass sie ihre eigene Lösung finden müssen, die sie als angemessen betrachten oder als die richtige, also als die angemessene Lösung, nie richtig. Und da versuche ich die einfach hinzubringen, eben, und versuche halt immer spannende Aufgaben zu stellen an den Studierenden, die eben vielleicht auch die Möglichkeit, sich da eben zu finden, erstmal im Thema zu finden und dann auch an dem Thema sich auslassen zu können und da eben auch sich persönlich einlassen zu können auf diese Thematik. Das ist so meine Erfahrung, dass das einfach hilft in der Lehre, ja. Und dass man einfach die Studierenden so schnell wie möglich ins Machen bringt. Ja. Also das gelingt manchmal mehr, das gelingt manchmal weniger und dass man zumindest immer die Arbeitsräume voll hat. Also dass die Leute, sobald die in den Arbeitsräumen sind, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass du mehr lernst von deinen Mitkommilitonen als von den Lehrenden selber. Ja. Also dass dieses Gespräch, dieser Dialog, das ist so wertvoll und das ist auch viel kürzer. So war das immer auf eine Woche. Auf die nächste Konsultation, das ging uns so, als ich studiere, aber dann hängst du in der Woche, und damit du nicht in der Woche in der Luft hängst, musst du halt selber Entscheidungen treffen und halt dich halt mit den Kommilitonen austauschen und dann weißt du ja auch einigermaßen, was safe ist, ja, und das ist so das, was wir jetzt total wichtig empfunden haben. Und natürlich die Werkstätten, also dass wir hier so toll ausgestattet sind mit großartigen Werkstätten, das ist natürlich auch eine große, große Hilfe und eigentlich, dass wir alle so, auch so unterschiedlich wir sind, haben wir trotzdem alle, glaube ich, einen gemeinsamen Kompass, ja. Und das fand ich total, das finde ich an Kunsthochschulen oder an Designschulen, finde ich das so beruhigend, ja. Dass wir so ähnlich, im Endeffekt so ähnlich ticken, so unterschiedlich wie auch sind, ja. Aber ich glaube, wir haben so eine eigene Haltung der Welt gegenüber, die die uns da auch hilft, uns besser zu verstehen, ja, also und auch die Dinge, die andere tun. Wir unterrichten ja auch im Kontext, ne? Also ich kriege die Studierenden von dir, die kommen aus dem Projekt von dir, dann du kriegst welche von mir und was haben wir denen beigebracht oder wo nehme ich die mit, wo nehme ich die auf, was können die schon, ja, das wäre sonst viel komplizierter, wenn wir nicht so grundsätzlich vielleicht eine gemeinsame Sprache sprechen würden.
Und du hast ja in der Zeit, der du hier warst, ja auch immer künstlerische Mitarbeiter gehabt. Wie hast du dieses Verhältnis aufgebaut und entwickelt? Weil du warst ja selber auch künstlerischer Mitarbeiter. Ich kenn's von mir selber auch. Ich war es ja auch vorher. Ja. Ich glaube, was war das denn noch? Genau, ich habe letztens mit unserer Kollegin Bettina gesprochen, Bettina Göttke-Krugmann, und die meint auch so, das war jemand anders, oh Gott. Und wie, was denn ihre so Werteorientierung waren, wie sie selber gelernt hat, wie sie selber ihre Lehre strukturiert hat. Und da meinte sie ja auf jeden Fall komplett anders, als sie es selber erfahren hat. Ne? Also das ist so, dass die eigene Lehrtätigkeit eigentlich eine aktive Abkehr und anders machen ist als die eigene biografische Erfahrung. Und wie ist das aber bei dir in dem Verhältnis nicht nur zu den Studierenden, sondern auch zu den künstlerischen Mitarbeitern? Hast du da viel aus Stuttgart mitgenommen?
Auf jeden Fall. Also das war ja für mich auch eine total interessante Position plötzlich, ne? Zwischen Professor und Studierenden, so dieses Bindeglied zu sein, das total wichtig ist. Also du kannst auch vieles erreichen. Also das war auch sehr wichtig für die Studierenden. Also die waren öfter bei mir als beim Prof dann auch. Ja. Unser Prof war auch zum Teil auch, also der, für den ich dann künstlerischer Mitarbeiter war, auch manchmal menschlich schwierig. Nicht, weil so ein bisschen der Moderator.
Du hast auch mehrfach gesagt, der war verrückt.
Ja, also positiv, im positiven Sinn. Positiven Sinn. Aber der war natürlich auch gebeutelt durch sein Schicksal. Ne? Also durch dieses Flüchtlings Debakel, das er auch menschlich in sich auch geprägt hat. Und das konnte ich gut nachvollziehen. Ich konnte mit ihm auch gut und konnte diese, aber er war halt manchmal auch in der Kommunikation sehr schwierig. Und da war ich so ein bisschen das Bindeglied. Und hat er auch nicht so eine Sonderfunktion, die ich jetzt von meinen künstlerischen Mitarbeitern gar nicht erwarte, weil ich vielleicht eher ein umgänglicher Mensch wahrscheinlich bin, als jetzt mein Prof das war. Aber diese Verbindung zwischen die Sprache oder auch zu den Studierenden hin, das finde ich total wichtig, ja, dass das existiert, dass da so ein Grundverständnis, also so eine Kommunikationsfähigkeit da ist, ne, zu den Studierenden hin, und dass das so quasi auf einer Ebene ist. Also ich sehe mich ja auch nicht auf einer übergeordneten Ebene mit den Studierenden, sondern wir sind alle irgendwie, wir schwimmen alle irgendwie in der gleichen Suppe, haben es halt irgendwie andere Wasserstände erreicht, aber sind eigentlich alle immer noch im gleichen Kontext unterwegs. Und deswegen ist so Hierarchie zum Beispiel für mich überhaupt kein Thema. Ne? Also, dass ich so eine hierarchische Struktur bräuchte, weil du hast entweder Autorität aufgrund deiner Wassersuppe, ne? Weil du irgendwas mitbringst, weil du irgendwas erzählen kannst, oder nicht. Und dann nützt auch die beste Hierarchie auch nichts. Ne?
Wenn
du die
nicht apropos hast. Hierarchie, du warst Rektor. Ja, stimmt. 8 Jahre lang von wegen keine Hierarchie. Das ist ja auch verrückt. Wie wird man denn Rektor?
Das ist wirklich verrückt. Also ich bin ja zu der Position hergekommen, wie ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch politisch korrekt sagen darf.
Wir können jetzt kurz Pause machen und überlegen. Du bist einfach sehr unverhofft.
Unverhofft. Und auch das war auch nie ein Ziel von mir überhaupt. Also ich war ja eine Zeit lang auch Pro-Dekan, aber ich bin überhaupt kein Mensch, der eigentlich für solche Dinge gemacht ist, aus meinem Verständnis von mir. Und das war auch nie ein Ziel von mir überhaupt, die Leitung von der Hochschule zu übernehmen, weil ich viel zu gern lehre. Also ich bin hierher gekommen, weil ich lehren wollte, ne? Weil ich Design vermitteln wollte, weil ich mit jungen Menschen zusammen Dinge unternehmen möchte. Mhm. Und Rektor war für mich irgendwie total absurd, ne, Rektor zu werden. Und ich kann jetzt die Geschichte erzählen, wie ich dazugekommen bin.
Das würde mich mal interessieren. Das ist ja hier, wer soll es denn, bei Wikipedia müsstest du es nie reinschreiben, weil sonst die Leute sonst wissen.
Ja, also das war eigentlich eine ganz, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so öffentlich erzählen soll, das war eigentlich eine Geschichte, als damals die Rektor war, das war die Nachfolge von Axel Müller-Schöll. stattfand und wir saßen so im Senat zusammen. Und
okay, jetzt musst du wirklich überlegen, ob du es ja, sagen darfst.
Genau, ne? Genau, das ist wirklich ein Problem, ob ich das sagen kann. Aber auf jeden Fall war es halt so, dass ich dann von dem Kollegen vorgeschlagen wurde als Alternative und ich gedacht habe, ich falle vom Stuhl. Und es lag daran, weil ich, das ist jetzt Internastik, würde ich jetzt auch gar nicht öffentlich machen. Wahrscheinlich steht es auch im Protokoll drin, könnte es wahrscheinlich sogar sagen, aber ist auch gar nicht notwendig. Auf jeden Fall habe ich mir dann auch 2 Wochen schlaflose Nächte, hatte ich dann um...
aber wenn man vorgeschlagen wird, da kann man doch mal sagen, nee,
das kann man Nein sagen. Ich wollte auch Nein sagen und dann habe ich aber, also das war auch eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, die Hochschule entwickelt sich in eine Richtung, wo das eigentlich mehr davon weggeht, dass es meine Hochschule ist. Also da gab es Prozesse in der Hochschule, die mir sehr unangenehm waren, also die aber auf dieser Ebene der Hochschulverwaltung stattfanden. Und deswegen habe ich immer gedacht, willst du das jetzt, also es ist ja auch eine Chance oder eine Herausforderung, willst du das hinnehmen oder willst du vielleicht aktiv wirklich in diesen sauren Apfel beißen und dieses Amt übernehmen und vielleicht mal die Hochschulleitung eine Zeit machen, obwohl ich mir total im Klaren war, dass ich totaler Amateur bin, dass ich dafür nicht geboren bin, nicht gemacht bin. Mir ist es schon unangenehm, vor größeren Menschenmengen zu sprechen. Das ist mir ein Gräuel. Ich habe das jetzt gelernt, weil ich meistens über mich spreche. Da kann ich das ganz gut. Aber wenn ich nochmal im Namen einer Hochschule sprechen muss, da tue ich mich total schwer. Ja, also, und das war für mich schon eine Herausforderung. Ja, und das musste ja dauern als Rektor. Und dann kam noch das Jubiläum der Hochschule dazu, 100 Jahre Burg. Ja, das ist auf mich zugerollt. Es gab einen riesigen Wechsel in der Lehrendenschaft. Also innerhalb von 5 Jahren sind 50% der Lehrenden, die an der Hochschule waren, in den Ruhestand gegangen und mussten neu besetzt werden. Und es waren schon Dinge, wo ich schon auch ein bisschen Bammel auch davon hatte, solche Dinge dann zu machen.
Wollen wir das aber mal kurz festhalten, dass es einen demografischen Wandel innerhalb der Hochschule gab, dass 50% der Lehrendenschaft, ja, der Professorinnen und Professoren
in dieser Zeit
durchrotiert. Also
ja, ne, das war eine neue Hochschule.
Die gehen in den Altersabschied oder sowas. Und es werden neue Leute berufen.
Genau.
Verrückte Welt, oder?
Das war eine neue Hochschule. Nach 5 Jahren hast du eine halbe neue Hochschule gehabt, weil die Hochschule ja von den Leuten lebt, die lehren, ja, in der Lehre zumindest. Und das war schon eine extreme Herausforderung, die da auf mich, wo ich mir gedacht habe, möchte ich das? Aber das war auch natürlich eine Riesenchance, ja. Also, und habe dann überlegt, wollte eigentlich Nein sagen und habe dann aber gedacht, wenn dich jemand fragt, ne, so eine Verantwortung zu übernehmen und dir das zutraut, dann kannst du auch nicht so einfach Nein sagen. Ne? Und habe gedacht, okay, ich stelle mich und dann gibt es ja dieses berühmte Vorstellungsgespräch, dann die Bewerberinnen auf diese Stelle, die halten vor dem Senat einen Vortrag über ihr Programm, was sie tun wollen.
Oh Gott,
ja. Und
wie so ein Berufungsvortrag.
Genau, wie so ein Berufungsvortrag. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja keinen Druck, ich muss es nicht werden, ich will es nicht werden eigentlich. Ich stelle mich dahin und erzähle offen und ehrlich, was ich will und versuche ein bisschen zu entwerfen, worum es geht. Und bin dann gewählt worden.
Aber da gab es noch eine Gegenrede sozusagen.
Ja, es gab eine andere Person, die sich auch um diese Stelle beworben hat. Und das war dann auch sehr knapp, aber ich bin dann gewählt worden und habe gedacht, wenn die Hochschule das will, mich als Rektor zu haben, dann mache ich das auch. Und das war so für mich auch so, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es auch mit voller Hingabe. Ne? Also egal, ob ich das kann oder nicht, aber ich versuche halt einfach mit voller Hingabe Dinge zu machen, damit ich mir am Ende nicht vorwerfen muss, ich habe alles gegeben. Und es war natürlich schon eine Zeit, also 100 Jahre Burg feiern, dann Corona, also wir haben ja Corona durchgemacht damals, ne? Wir haben neue, die ganzen Berufungen. Ja? Mir würde immer noch so ein bisschen vorwurfsvoll die Länge der Senatssitzungen vorgeworfen, aber ich meine, du musst mal überlegen, wir hatten Senatssitzungen digital, wo wir 3 Berufungs- oder 4 Berufungsvorgänge in einer Senatssitzung hatten. Also ich habe so den Rekord, glaube ich, bei 10 Uhr mal eine Senatssitzung, aber das war gar nicht anders zu machen, ja, so, ohne dass man nochmal Sondersenatssitzungen hätten machen müssen. Und da bin ich schon auch stolz drauf, was wir da geschafft haben. Also A, wie wir Corona bewältigt haben in der Rektoratszeit und B, wie wir diesen Wechsel in der, also diese halben Austausch der Hochschule hingekriegt haben. Und ich glaube, wir haben nicht viele Fehler gemacht in der Berufungspolitik. Also das macht man aber nicht alleine, sondern das macht man natürlich mit den Kollegen, den Berufungskommissionen. Aber man ist doch schon in gewisser Weise verantwortlich und gehen dann viele Gesichter an deinen Schreibtisch und werden von dir berufen. Das ist schon toll, ja. Und dann kam noch der Wettbewerb, den wir gemacht haben für den Neubaukunst. Also wir haben ja damals diesen Wettbewerb gemacht, auch internationaler Wettbewerb mit Teilnehmern aus ganz Europa, in einem riesigen, hat 400.000 Euro gekostet. Und,
Der Wettbewerb alleine, ja.
Und die Durchführung von dem Wettbewerb, das muss ja alles total rechtssicher. Ich habe das auch, also was wie komplex so ein Wettbewerb ist, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, um den überhaupt rechtssicher durchführen zu können, dass der nicht am Ende jemand, der irgendwie nicht nominiert wird, dass der dann das nicht anfechtet. Ja. Das ist unglaublich, wie kompliziert das ist. Aber das haben wir auch gut bewältigt und das war dann auch, glaube ich, so nochmal der Startschuss. Wir arbeiten ja so 20 Jahre an dem Neubau, aber es gab dann außer der Grundsteinlegung gab es eigentlich dann keine weiteren Aktivitäten und ich glaube, dieser Wettbewerb hat dann eben das dazu geführt, dass man einfach nicht mehr zurück kann. Ja? Wir hatten so viel Geld investiert auch, dass man da auch das Land nicht mehr sagen kann, okay, wir gehen zurück. Und das hat jetzt zwar nochmal, eigentlich hätten wir jetzt fertig sein müssen sollen, also wie es geplant war zu meinem Ausscheiden, aber jetzt wird, glaube ich, in den nächsten Monaten wird dann der erste Spatenstich gemacht, was ja auch sieht, wie stark solche Prozesse dann auch, wie lange Zeit die dann auch dauern. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, also ich bin schon ganz zufrieden so mit dem, was wir in unserer Amtszeit geschafft haben, auch unsere politische Haltung. Ja, also wir haben ja damals viele laufen ja immer noch mit dem goldenen Button rum. Ja, also das war ja diese Aktion der vielen, wo sich die zusammengeschlossen haben gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, wo wir dann auch in Sachsen-Anhalt federführend waren für diese Aktivität. Und ist schon vieles zu tun gewesen, aber ich habe extrem viel gelernt in dieser Zeit für mich. Das war total wertvoll.
Was hast du denn für dich gelernt?
Ja, einfach auch mich zurückzunehmen zum Beispiel. Also nicht zurückzunehmen, sondern auch zum Beispiel Niederlagen auch mal anders, nicht mal so persönlich zu nehmen, sondern ja, das sind halt systembedingt, ne? Und dann aber auch, wie viele tolle Kontakte du da, mit welchen Menschen du plötzlich Kontakt bekommst über diese Position, ja. Das hat mir total Spaß gemacht.
Und was sind das denn für Leute,
mit denen du zum Beispiel die ganzen anderen Rektoren von anderen Kunsthochschulen, das macht total Spaß, mit denen so eine Sitzung zu machen, 2 Tage lang.
Und dann
Kunsthochschulrektorenkonferenz, aber dann noch die Landesrektorenkonferenz oder Hochschulrektorenkonferenzen, die dann sehr spannend sind, weil du lernst dann Kollegen aus anderen Hochschulen kennen. Also diese Erfahrungen fand ich total spannend. Und du wirst halt auch überall eingeladen. Du kannst auch hier in der Region was bewegen, ne? als Leiter von so einer Institution. Das ist dann lernst dann die Leiter aller anderen Institutionen kennen auf einer ganz anderen Basis oder Ebene. Das hat mir schon total Spaß gemacht und habe mich auch so persönlich
weitergebracht. Wie wird die Hochschule in der, sagen wir mal, in der Hochschullandschaft wahrgenommen?
Also mit großem Respekt. Also ich habe zum Beispiel, die Kollegen von mir, die Rektorenkollegen, wenn die Kinder Design studieren wollten, haben die immer zu uns geschickt. Also die Burg hat wirklich auch in der Kunsthochschulrektorenkonferenz einen extremen Stellenwert. Wir haben auch hier mal eine Konferenz gemacht zum 100-jährigen Jubiläum und haben natürlich mal gezeigt, was wir können. Das war schon beeindruckend, glaube ich. Ja, aber jeder hält natürlich seine Hochschule für die beste. Das ist ja auch systembedingt. Also, aber wir haben großen Respekt genossen in der Hochschullandschaft. Es gibt natürlich diese klassischen Kunsthochschulen, die mit Design überhaupt nichts anfangen können. Die sagen, naja, wir sind eigentlich keine Kunsthochschule, weil bei uns das Design so wichtig ist. Und Design ist ja keine Kunst, sondern das ist ja angewandt und so. Das gab es auch, aber prinzipiell alle Hochschulen, die auch Design haben, in ihren eigenen Campis, da glaube ich, hat man schon auch eine große, große Anerkennung. Oder Wertschätzung.
Und dann war das doch aber so, dass du das ja nicht nur eine Amtszeit warst, sondern tatsächlich 2. Was hat dich bewogen, das dann nochmal zu machen? Wenn du sagst, ja, du bist eigentlich angetreten, um in der Lehre zu sein, die haben dir das zugetraut, 4 Jahre.
Ja.
Mach ich das jetzt mal, ist okay, Leute.
Ja, ja.
Und dann gehe ich wieder zurück zu meinen Studis. Und dann, aber nee, Dieter macht es so mal.
Ja, Das habe ich auch die Entscheidung der Hochschule überlassen. Und dann, nachdem es überhaupt keinen Gegenkandidaten gab damals, habe ich gedacht, okay, die Hochschule ist mit mir zufrieden. Mhm. Also die will es, dass ich weitermache. Und habe dann einfach weitergemacht. Also das war jetzt nicht, ich habe nicht drum kämpfen müssen. Ich hätte auch nicht drum gekämpft, sondern ich hätte einfach auch total locker loslassen können, ohne dass ich mich... Aber es war auch schön, weil es war halt auch so mitten in den Prozessen, die ich gar noch zu Ende geführt habe, dann auch in der zweiten Amtszeit. Das war natürlich schon nochmal eine große... War toll einfach. Und auch dieses Vertrauen, das du dann auch spürst, ne, dass du eben nicht abgewählt wirst oder dass dich die Leute nochmal haben wollen. Das fand ich, das war für mich ein total bewegend auch. Ne? Das hat mir total geholfen auch. Ne? Also dass ich das, obwohl ich das nie wollte und weil ich auch nie sagen von mir würde, ich habe das gut oder schlecht gemacht, sondern ich kann es gar nicht einschätzen, das muss man anderen überlassen, war ich total glücklich, dass mir die Hochschule das nochmal 4 Jahre also zugetraut hat.
Wenn ich jetzt aber mal rechne, ne? Du bist von 2003 angekommen, dann warst du bis 2014 Prof. Mhm. Dann haben wir nochmal bis, weil hier steht es, 2022. Direktorat. Das kann ich jetzt schlecht rechnen. 8 Jahre und 12 Jahre. Also, warte mal, du hast sozusagen ein bisschen, ne? Dann Forschungsfreisemester und jetzt ist jetzt. Aber du hast schon einen großen Teil deiner Tätigkeit hier dann doch nicht in der Lehre verbracht.
Ja, also 23 Jahre bin ich dann hier und habe dann davon 8 Jahre im Rektorat verbracht. Also ein Drittel, kann man sagen, habe ich dann in der Hochschulverwaltung verbracht, klar. Also mir hat das total gefehlt. Also ich arbeite mit Leidenschaft mit den Studierenden zusammen und bin auch mit Leidenschaft Designer und ich bin kein Verwaltungsmensch. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich tue mich schwer, irgendwie mich vorne hinzustellen und für die gesamte Institution also zu sprechen. Ich muss mir das auch immer aufschreiben und das nochmal in mich gehen, ob das auch wirklich angemessen ist. Ne? Ob das nicht jetzt zu persönlich ist oder ob das wirklich für die gesamte Hochschule spricht. Und ich habe mir auch meine Reden selber geschrieben. Ne? Das ist dann wahnsinnig Aufwand, immer diese ganzen Reden schreiben zu müssen und die dann auch halten zu müssen. Aber ja, das habe ich vielleicht dadurch auch gelernt, ja, also diese Distanz zu entwickeln. Aber es ist auch ein totaler Designprozess, eine Hochschule zu leiten. Also das ist genauso Design. Du gestaltest halt eine Hochschulverwaltung oder du gestaltest Hochschulprozesse. Ne? Das ist genauso für mich ich habe das dann gemerkt, dass es genauso Gestaltung ist. Ne? Also Gestaltung von Prozessen, Gestaltung von Interaktionen, auch Gestalten von dem Jahrbuch zum Beispiel und solche Dinge. Also das sind eigentlich auch Gestaltungsprozesse. Deswegen fiel es mir dann am Ende vielleicht sogar leicht, das zu machen, weil ich eben nicht als Verwaltungsmensch gedacht habe oder als Hochschulleitungsmensch, als Manager, sondern ich habe als Gestalter vielleicht gedacht und die Hochschule als Gestalter geleitet.
Vielleicht hast du aber mal zwischendurch oder vielleicht sogar zu Beginn so Schiss vor der Verantwortung?
Wie gesagt, ich habe 2 Wochen lang echt nicht geschlafen, überhaupt die Entscheidung zu treffen. Und ich habe immer... Also ich bin total mit Freude da reingegangen, aber als ich dann nach 8 Jahren gesagt habe, ich mache nicht mehr weiter, also du merkst auch, welche Verantwortung von deinen Schultern fällt, ja. Also du fühlst dich plötzlich total leicht und befreit vor dieser Verantwortung, irgendwie für so viele Menschen sprechen zu müssen oder für so viele Menschen Verantwortung zu haben. Das belastet dich auch, ne? Und das spürst du vielleicht in dem Moment nicht so sehr, aber wenn das dann abfällt, dann merkst du auch, wie stark dich das eigentlich.
Wird man da drin besser? Wird man da im Verlauf? Oder mit bist was? Mit diesem Anerkennen der Verantwortung. Also, dass das so eine Normalität ist oder dass die, also ne, ich meine, fuck, und dann hast du plötzlich diese Covid-Pandemie da mittendrin. Ja. Also, das letztens wieder hier gesessen und gedacht, also wo dann merke ich, ich habe immer in so Schritten. Checke ich erst, was das eigentlich war und wie ich das auch fast auch an vielen Stellen noch gar nicht richtig verarbeitet habe, weil es mich so, also ich denke über diese Pandemie nach und merke, wie mir so, jetzt nicht schlimm, aber die Tränen in die Augen kommen und ich merke so, Wahnsinn, was für ein Trauma, was für ein Wahnsinn das alles war. Und das ist ja hier, ich meine, wir hatten diese Containerbauten, und da hatten wir ja noch ganz großes Glück gegenüber den anderen
Hochschulen.
Klaus Michel war dann treibender
Klaus und wir, wieder, wie wir auch. Also ich muss auch, da muss ich auch die Frau Barsch loben, unsere damalige Kanzlerin. Also die hat da wirklich auch dafür gekämpft, dass wir diese ganzen Freiheiten auch hatten, die wir da auch nutzen konnten. Also andere in Bayern zum Beispiel war das völlig unmöglich.
Die waren zu?
Die waren zu. Also, und wir konnten zumindest langsam anfangen. Also ich glaube, wir waren eine der Hochschulen, die am besten mit dieser Corona-Pandemie wir am besten durch diese Zeit gekommen sind. Und das war auch eine Leistung der gesamten Hochschule. Ne? Also, und auch aller Studierenden, die da beigetragen haben, dass wir eben nicht in so eine Falle rennen, sondern dass sie wirklich sich an alles, an alle Regeln gehalten haben, die wir vorgegeben haben. Mhm. Weil sie wussten, wenn da irgendwas passiert, dann müssen sie wieder zu Hause am Küchentisch irgendwie entwerfen. Und ich war total stolz auf diese Hochschule. Ja. Das war unglaublich, unglaublich schön. Ja. Und das mit der Angst oder mit dem Respekt. Also ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch. Ja. Also ich denke mal irgendwie am Ende geht doch alles gut. Ja. Also irgendwie. Und was gut ist am Ende, das weiß ja auch keiner. Ne? Was ist denn das Gute am Ende? Ne? Also insofern bin ich da so, ich neige da gar nicht zum Pessimismus oder zum Zweifeln so sehr, weil das dann, das behindert einen eigentlich nur, ne? bei Dingen zu tun. Und ich denke auch gar nicht so viel drüber nach manchmal und mache einfach manchmal auch Dinge, ohne dass ich jetzt, das ist eher so intuitiv und spontan, wie ich mein Leben auch finde. Also mein ganzes Leben, so wie ich das auch geschildert habe, das waren oft Zufälle oder Glücksfälle. Ne? Ich habe nichts geplant in meinem Leben, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, der in so ein Amt geht. Also keine großen Pläne machen, sondern es wird sowieso alles ganz, ganz anders, als man sich das vorher ausgedacht hat. Ne? Also die Corona konnte kein Mensch vorhersehen. Ja? Also viele Dinge, die dir dann plötzlich begegnen, die kannst du gar nicht vorher planen oder kannst du gar nicht vorher irgendwie vorausberechnen. Ja? Und ich glaube, so Flexibilität und spontan auf Herausforderungen reagieren zu können, das ist, glaube ich, so eine wichtige Grundvoraussetzung, glaube ich, und ein gutes Team um dich herum zu haben. Also ich hatte so tolle Leute um mich herum in der Zeit, also ohne die hätte ich das auch nie geschafft. Ja, Judith mit ihrer Erfahrung. Frau Schenkel und Judith Schenkel mit ihrer Erfahrung. Auch Katja Lehmann, die ich dann aus dem Bauhaus hier lotsen konnte. Und Sabine, und ich will die ganzen Namen gar nicht erwähnen, ja, und auch die Dekanate und die studieren, also alle, die du um dich hast, die Verwaltung, ja, also großartige Menschen, die wir hier haben. Und ohne das würde es gar nicht gehen. Wenn du da eine Feindschaft hättest, ne, innerhalb dieser Konstellation, dann würdest du wahrscheinlich scheitern, brutal scheitern. Aber dadurch, dass alles so gut mitgemacht, also so für die Hochschule auch einstehen, ja, ist mir das auch leicht gefallen. Mhm. Also das glaube ich, ist so das Wichtigste.
Wie ist es dir denn ergangen, dann wieder in die Lehre zurückzugehen?
Ach, ich habe es dir vorhin schon erzählt. Also wir sind Stein auch von den Schultern gefallen, und ich habe mich total gefreut, wieder in die Lehre zu gehen, weil das ist eigentlich das, warum ich hier bin. Und ich genieße es auch jetzt nochmal, die 4 Jahre Lehre machen zu dürfen.
Ja, aber hat dir das, also, aber mit dem Rektorat, ne, klar, sind da sehr viele Pflichten, aber da sind auch sehr viele, also sind auch Privilegien mit verbunden. Oder sagen wir mal, das ist jetzt nicht so, das ist ein schönes großes Büro, ne, das ist so Frau Labsch, die da, naja, scheiß drauf. Aber trotzdem, aber du hast ja noch, also nicht auch Frau Labsch, aber die, gibt es so eine, wo du sagst, na, das war schon ganz gut im Rektorat.
Also was ich total vermisst habe, was wie Frau Labsch, die mir einfach mein Leben organisiert hat. Das muss ich jetzt wieder selber machen. Ich konnte es vorher schon auch ganz gut, aber man gewöhnt sich daran, ja, dass jemand für einen vordenkt und mitdenkt und dir irgendwie morgens die Post hinlegt und so. Aber das ist einfach, es gibt natürlich Privilegien, aber ich bin auch jemand, der gar nicht so viel Wert auf solche Dinge legt. Also ich bin das ist vielleicht, was ich von mir sagen kann, ich bin total uneitel. Also ja, also auch wenn es vielleicht nach außen hin anders wirkt, aber
wirkt nach außen hin.
Ja, ich bin eigentlich total uneitel und auch so dieses Hierarchien, also ich habe mich ja euch gegenüber nie verhalten wie so der große Boss oder der große Rektor, glaube ich. Ne? Also so viel kann ich, glaube ich, sagen, sondern ich bin eher so ein kooperativer, wenn ich überhaupt einen Führungsstil habe, ja, dann eher ein kooperativer und auf Augenhöhe. Ne? Und so habe ich, glaube ich, jeden, den ich im Rektorat auch begegnet bin, auch behandelt oder versucht zu behandeln, so gut man das einfach auch kann. Ja? Und deswegen war diese Privilegien, die ich habe, ich habe da nichts vermisst eigentlich, weil ich gestalte mein Leben einfach jetzt auch wieder weiter selber und mache mein Leben so, wie es ich für richtig halte, und das genieße ich genauso. Ne? Eben, du bist ja auch sehr fremdbestimmt, muss man sagen, über dieses Amt. Ne? Also Früher war eben, im Rektorat hat mich eben die Hochschule fremdbestimmt. Jetzt habe ich einen kleinen Sohn, der jetzt 4 Jahre alt geworden ist. Jetzt bin ich seitdem von dem fremdbestimmt ein bisschen. Aber das ist viel angenehmer, muss ich sagen, diese Fremdbestimmung.
Okay. Und hast du dir dann so für die, es klingt so blöd, aber so für die letzten Jahre nochmal in die Lehre zurück, dir so eine Agenda gesetzt, so das will ich noch machen, das war mir wichtig, da nicht jetzt nochmal endlich nach 8 Jahren Rektorat nochmal 4 Jahre Lehre machen kann?
Nö, gar nicht, weil ich wollte einfach wieder zurück in die Lehre und ganz normal weitermachen. Mhm. Also ich habe mir natürlich schöne Projekte noch wieder gesucht. Mhm. Also ich habe, als ich ins Rektorat bin, hatte ich so ein schönes Projekt auf dem Schreibtisch liegen und habe gedacht, oh, das kann ich jetzt gar nicht machen. Jetzt brauche ich für 4 Jahre erstmal brauche ich jetzt Vertretungs- oder Gastprofessoren, die mich vertreten, was ja auch eine Herausforderung ist, immer jedes Semester hier, aber auch jedes Semester jemand Neues.
Aber das war ein bisschen stressig, das aber gleichzeitig hat es aber
der ist eine Chance Hochschule für die Hochschule. Getan, genau, das ist eine tolle Möglichkeit für die Hochschule, verschiedene Blickwinkel auf Design zu sehen. Deswegen, so war das für mich auch gedacht. Deswegen habe ich auch immer versucht, möglichst neue Menschen wieder an die Hochschule zu bringen. Ja. Aber es ist immer nicht so einfach, die Leute dann zu finden, wenn du sie brauchst, dass sie dann auch Zeit haben. Ne? Du kennst es ja selber, ja. Aber jetzt bin ich ein bisschen vergessen, was die Frage war.
Was du dir vorgenommen hattest.
Achso. Einfach weitermachen wie bisher. Also ich hab das einfach genossen. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich danach nochmal, man hat ja da, wenn man im Rektorat 8 Jahre war, macht die Chance, noch mein zusätzliches Forschungsfreisemester machen, weil ich habe gar keine Chance, überhaupt eins zu machen. Mein erstes Forschungsfreisemester ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen, weil das war 2013. Da hatten wir das Hochwasser hier in der Hochschule. Also konnte deswegen auch nicht verreisen, weil ich wollte eigentlich in Korea und Japan also recherchieren zum Thema Oberflächlichkeit. Und dann hatte ich das Glück, dann nochmal 2 Forschungsfreisemester nach dem Rektorat zu machen. Und das war natürlich toll. Also da war ich erstmal gar nicht in der Lehre, ich war ein Semester in der Lehre, habe dann meine 2 Forschungsfreisemester machen können. Das war toll. Und dann, jetzt habe ich nochmal die Projekte jetzt zum Abschluss gemacht. Und die waren, also jetzt das Toi-Toi-Dixi-Projekt, das war so schön. Also es war so ein herausragendes Projekt auch für mich, so ein Thema zu bearbeiten. Und ansonsten jetzt für den Abschluss plane ich jetzt nochmal eine Ausstellung zu machen. Also das ist meine Forschungsarbeit, das Thema Oberflächlichkeiten, also die Haut der Dinge heißt es. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Publikation, wo ich verschiedene Autoren anfrage, die zu dem Thema Oberflächen forschen oder was gemacht haben oder eine persönliche Erfahrung zum Thema Oberflächen haben. Dazu schreibe ich ein Editorial und eine Einleitung, mache ein paar eigene Texte und mache das dann zu einer Publikation zusammengefasst, die aber erweiterbar bleibt. Mhm. Also die noch nicht abgeschlossen ist, weil das auch so ein endloses Thema ist. Und dazu gibt es noch eine kleine Ausstellung, die so ein bisschen die Inhalte von der Publikation nochmal in Form von Objekten auch nochmal.
Also gar keine Retrospektive, sondern
das ist was Themen wir machen das Schlaglicht. Auch, genau, wir machen das auch gerade als Semesterprojekt, Oberflächlichkeit. Und ich habe es jetzt gemacht, weil es mein Forschungsschwerpunkt war.
Heißt es Oberflächen oder Oberflächlichkeit?
Das heißt Oberflächlichkeit, weil ich so dieses leicht kritische oder auch mit drin haben will. Weil wir werden als Designer immer bezeichnet als oberflächlich, weil wir natürlich nur
Das ist ein Trauma.
Das ist ein Trauma, ja. Und deswegen, das wollte ich damit auch ein bisschen thematisieren. Und die Haut der Dinge ist ja schon, was wir als Designer gehen ja eher mit den oberflächlichen Aspekten von Objekten um. Und weniger mit den ingenieurstechnischen Aspekten der Schwerkraft, der Biegefestigkeit und so. Ne? Also das ist nicht so ganz generell, aber wir natürlich alle sensuellen Schnittstellen zu den Objekten, das sind natürlich oberflächlich, ne? Haptik, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, das ist alles meistens über die Oberfläche kommuniziert oder ist da die Schnittstelle dazu. Und deswegen war das für mich so ein bisschen der Grundauslöser, über das Thema nachzudenken und es dann aber Oberflächlichkeiten zu nennen, weil halt wir Designer natürlich immer schon ein bisschen schmerzhaft, dieses Oberflächliche, also uns wird ja auch immer so begegnet, ne? Wenn wir irgendwo hinkommen und sollen gestalten, dann meinen die immer, wir sollen jetzt nochmal die Oberfläche noch ein bisschen noch schön machen. Noch schick machen, genau. Das soll jetzt nochmal der Designer drüber. Oder die Designerin, ja. Also ich muss jetzt, was ich auch noch lernen muss, das ist, dass ich jetzt grundsätzlich besser gender. Das möchte ich auch entschuldigen, wenn ich das jetzt auch hier nicht so gut gemacht habe. Das ist keine böse Absicht, das ist einfach meinem Alter geschuldet. Das war geschuldet, dass ich mich da auch schwer tue. Aber das ist jetzt überhaupt keine despektierlichkeit, sondern das war auch für uns, Gleichstellung war ein wichtiges Thema. Wir haben ja damals die Broschüre rausgebracht, also diesen
fand ich total tot.
Den haben wir damals ja rausgebracht, und für mich ist Gleichstellung und Gleichberechtigung ein total wichtiges Thema für die Hochschulkultur. Ja. Ich finde, Hochschulkultur kann nur entstehen, wenn alle Leute gleichberechtigt an der Hochschule agieren können. Und für mich ist ja auch Gleichstellung nicht nur Gleichstellung in Bezug auf die Geschlechter, sondern immer auch darauf gedrängt, dass es auch die Gleichstellung in Bezug auf die kulturelle Herkunft ankommt, aber auch auf die Gleichstellung in Bezug auf die soziale Herkunft, weil ich ja selber dieses Schicksal auch in mir trage. Und ich finde immer, dass wenn man Gleichstellung so auf einen bestimmten Punkt fokussiert, dann erinnert mich das immer ein bisschen an Adorno, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ne? Also wenn man eben Gleichstellung nur so partiell sieht, glaube ich, da vergisst man dann, also da macht man sich auch schnell unglaubwürdig, wenn man da Gleichstellung oder Gleichberechtigung so betreiben will. Also die muss irgendwie breiter aufgestellt sein und allgemeiner aufgestellt sein. Das war so auch mein Anliegen im Rektorat, dass man das eben breit. Und zum Glück wird jetzt auch die Gleichstellung im Land ist ja das Gleichstellung wirklich auf die Geschlechtergleichstellung reduziert, was ich total schlimm finde, also total schädlich auch finde. Und das hat man jetzt auch geändert und sieht jetzt auch breiter die Gleichstellung und die Aufgaben des Gleichstellungs oder der Gleichstellungsbeauftragten. Tim.
Was machst du jetzt, wenn du die Hochschule verlässt?
Ah, ich bin total glücklich, also wieder mein eigenes Leben, also natürlich, ich bin total glücklich, erstmal die Zeit mit meinem vierjährigen Sohn verbringen zu können, viel mehr Zeit für den noch zu haben, also das ist für mich ein Geschenk, jetzt ein Kind zu haben, also ein eigenes Kind zu haben. Und ich habe natürlich, gerade im Rektorat ist es mir völlig abhanden gekommen, an meinem eigenen Büro was zu machen. Also ich habe ja noch bis zum Rektorat habe ich ja noch Projekte mit Telekom, mit Braun und mit anderen Unternehmen so gemacht
werden. Also man auch eine fortlaufende Praxis.
Eine Praxis, die ist dann im total zusammengebrochen während des Rektorats, weil da war keine Zeit mehr da, und dann kam Corona. Und das möchte ich aber wieder jetzt reaktivieren eigentlich. Meine Frau ist Künstlerin und wir wollen zusammen auch neue Projekte machen und wieder eigene Sachen tun, aber ganz frei, also ohne irgendeinen Auftraggeberzwang.
Aber du könntest doch einfach dich in deinen Liegestuhl setzen und gucken, wie die Vögel zwitschern.
Das werde ich auch machen.
Okay.
Nee, aber ich habe ja gerade große Sorgen, weil wir haben ja gerade auch eine politische Situation in diesem Land, und die mir sehr, sehr viel Sorgen bereitet. Also ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe eine nicht bio-deutsch aussehende Frau. Mein Kind ist auch halb nicht bio-deutsch, und ich weiß nicht, ob ich in einem Land leben möchte, in dem eine Partei vielleicht die Regierung übernimmt, die eben da völlig konträr mit dem ist, was ich mir unter einem lebenswerten Umfeld vorstelle. Vor allem für Menschen, die halt offensichtlich andersartig sind als die halt irgendwie glauben, was richtig ist. Ne? Mhm. Und das kann durchaus sein, dass ich mich dann verabschiede aus diesem Land und dann eben.
Ich dachte, dass du jetzt dann in den Widerstand gehst.
Und nach Japan. Ich würde auch gerne in den Widerstand
gehen. Nein, aber das klingt jetzt so radikal. Ja, aber ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten,
klar,
sich zu engagieren und das nicht hinzunehmen, sondern.
Ja, das würde ich auch gern machen. Also das ist auch noch nicht entschieden. Mhm. Also muss man gucken, wie sich es entwickelt. Also Widerstand ist natürlich auch wichtig. Also die Frage ist, ob ich das meiner Familie zumuten möchte. Also für mich ist das kein Problem, aber ob ich das meiner Familie zumuten möchte, das weiß ich noch nicht. Also da muss ich mal gucken. Und da besteht halt dann die Möglichkeit, dass wir halt noch nach Japan gehen und da, wo ich da mein Lebensruhe, mein nicht verbringen wollte eigentlich.
Nein, aber du hast doch gesagt, du bist Optimist und du guckst
positiv. Nee, also ich glaube auch, dass das überhaupt für mich, ich bin da sehr, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt in Japan und ich bin auch sehr anpassungsfähig vielleicht, deswegen.
Und dann kannst du dann am Ende doch im Onsen sitzen die ganze Zeit und dann zwitschern auch die Vögel.
Ja, das ist eine schöne Aussicht für den Lebensnachmittag.
Super. Ey, Dieter, wir haben jetzt richtig lange gesprochen, 1,5 Stunden.
Ach toll, ja, das war total kurzweilig und vielen Dank für die Einladung, weil ich finde, dein Podcast, der ist, also wenn ich irgendwie rausgehe in die Welt und über die Burg rede, dann taucht immer dein Podcast auf, dass der wahrgenommen wird. Ne? Also
ach, wie
das
schön.
Das ist ein total wichtiges Instrument für diese Hochschule geworden, um das, was diese Hochschule tut und was die was da passiert, aber auch was im Design passiert, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das finde ich total wertvoll. Und deswegen bin ich total glücklich und mache mich auch ein bisschen stolz, dass du mich jetzt nochmal eingeladen hast.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Dieter, das war toll. Wir versuchen, so viel es geht, unten in die Shownotes reinzupacken. Also, dass ihr Zuhörenden seht, wie ist nochmal dieser komische, verrückte Professor aus Rumänien? Das könnt ihr dann unten in den Shownotes lesen. Wie ist nochmal diese Hochschule in Asien, die 50 Kilometer von Tokio entfernt ist und nach dem Vorbild des MIT gebaut ist? Wartet, ich kann es jetzt sogar sagen. Wartet. Ach, scheiße, ich finde es nicht. Steht auf meinem Zettel Tsukuba.
Tsukuba, ja,
zu genau. Tsukuba. Genau, sowas findet ihr dann da unten. Und wir versuchen wie immer alle 3 Wochen zu erscheinen und dann kommt auch die nächste Folge. An der Stelle, tschüss, oder wie sagt man in Japan?
Eben nicht Sayonara, weil Sayonara ist der Abschied für immer. Also man sagt nicht Sayonara, sondern sagt Matane.
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 Matane, machen wir das. Bis bald. Ciao, ciao.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.